Sie hören einen Podcast von DRS1. Doppelpunkt. Forum.
In den nächsten beiden Stunden geht es um uns. Um uns Männer nämlich. Was aber nicht heisst, dass die Frauen nicht zuhören sollen. Ganz im Gegenteil. Im heutigen Doppelpunkt-Forum fragen wir, wie es eigentlich den Männern so geht in unserem Land. Den Männern, die zwar auch im Jahr 2008 immer noch deutlich mehr Kaderstellen besetzen und die im Schnitt auch klar mehr verdienen. Den Männern aber auch, die mehr Herzinfarkt haben, die häufiger Suizid begehen als Frauen und die in unserer Gesellschaft unter einem besonderen Druck stehen. Sie sollten zum einen erfolgreich und hart sein im Beruf, gleichzeitig aber doch auch gefühlvoll und verlässlich als Väter und Partner. Sind wir Männer im Zug von der Emanzipation vergessen gegangen, auf der Strecke geblieben? Die Karin Frey hat 6 Männer eingeladen, die darauf Antworten haben.
Das haben sie garantiert. Bei mir sitzt nämlich zum Beispiel der Walter Holstein. Er ist Männerforscher, ist Professor für politische Soziologie. Sein Buch über Männer heisst «Was vom Mann übrig bleibt». Das ist jetzt rausgekommen und er weiss garantiert, wo der Mann den Schuh drückt. Dabei habe ich den Präsidenten der Dachorganisationen von allen Männer- und Väterorganisationen in der Schweiz, den Markus Theunert von Männer.ch. Der habe ich alles Männer eingeladen, die sie in ihrem Alltag mit männerspezifischen Themen zu tun bekommen, nämlich der Alberto Amanpisciali. Er ist Schulpsychologe und weiss selbstverständlich Bescheid über Zustände in der Schule. Das heisst ja immer wieder, Buben kommen schon in unserem Schulsystem zu kurz. Dann der Präsident vom der Direktor vom Arbeitgeberverband, der Thomas Daum. Sein Thema natürlich die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel auch die Frage, warum es nicht nur Frauen, sondern eben auch Männer schwerfällt, Karriere zu machen und gleichzeitig Teilzeit zu arbeiten. Dabei ist auch Benz Friedli. Ihn kennt man als Kolumnist und Autor von einem Buch, wo er über seinen Job geschrieben hat. Er ist nämlich Hausmann. Und dabei ist der Urs Glor, er ist Bezirksrichter in Zürich und juristischer Mediator. Das heisst, er kennt sich logischerweise mit dem Thema Scheidung aus. Vor allem gerade in diesem Zusammenhang gibt es ja viele Männer, die sich benachteiligt fühlen. Das scheint wirklich das Thema zu sein, weil wir haben vor einer Woche einen Aufruf gestartet, wir sollen uns schreiben, wie es einem geht als Mann in unserem Land. Und wirklich ausschließlich alle Mails, die reingekommen sind, sind von Männern gekommen, die unglücklich sind nach einer Trennung, die schreiben, dass man einen Missbrauchsvorwurf gemacht hat, dass man ein Kind entzieht, dass Behörden sie nicht ernst nehmen und ihnen schon gar nicht helfen. Wir lesen nur in dieser Stunde Ausschnitte aus diesen Mails. Das heisst, das Thema Scheidung ist ein grosses Thema. Allerdings dann etwa um 8:30 einsteigen, wenn wir jetzt mit den Alltags- und Arbeitsbedingungen. Darum, wenn Sie daheim Fragen oder Meinungen haben zum Thema Männer in der heutigen Arbeitswelt, dann ist jetzt unser Telefon offen für Sie.
Also rufen Sie uns jetzt an auf 0848 440 222, falls Sie eine Bemerkung dazu haben, wie es den Männern heute in der Arbeitswelt so geht. Sind Sie zum Beispiel ein Vater, der sehr gerne auf 80% reduziert hat, aber in der Firma hat man Ihnen klar gemacht, dass unter 100% gar nichts geht und schon gar nicht in einer Kaderposition? Wie geht es Ihnen als Mann in der Arbeitswelt, wenn man möchte man wissen? 0848 440 222.
Und ich stelle meinen Gästen gerade die gleiche Frage, wie wir sie unseren Hörern stellen. Wie geht es Ihnen als Mann in unserer Arbeitswelt? Wie arrangiert man sich mit dem Privatleben, mit dem Heim? Benz Friedli, kommen wir zuerst zu Ihnen. Sie sind Hausmann.
Mir geht es extrem gut. Ich habe noch nie so ein gutes Leben gehabt wie im Moment. Es ist eine Leserin zu mir gekommen, die Tag am Kirchenmittag vorgestern, und gesagt, ich kaufe mir einfach meine Kolumne nicht ab. Das sei nie der Frust, den man doch als Hausfrau hat. Und der ganze Scheiß von Desperate Housewife, da müssen Sie sagen, klar habe ich meine Alltagsprobleme.
Zum Beispiel?
Aber ja, das war alle haben, wenn man Spielsachen nicht aus den Hosen vom Bub nimmt, bevor man sie in die Waschmaschine tut, wenn man Krisenflecken muss aus weissen Hosen putzen, wenn man... Das sind alles so kleine Probleme, aber... Wenn ich es vergleiche mit meinem Leben, das ich vorher hatte, in den Büros 20 Jahre lang, habe ich ein fantastisches Leben und es geht mir sehr, sehr gut.
Haben Sie die freie Wahl gehabt, Hausmann zu werden?
Ja, man, Also Familie arrangiert man sich ja immer. Also sobald mehr als eine Person ist, muss man ja irgendwie, das ist in unserem Fall nicht der Kompromiss, sondern meine Frau und ich haben einfach irgendwie von Anfang an gewusst, wie wir es machen wollen. Wir haben auch keine Sekunde darüber diskutiert. Das war halt einfach ein positiver Schwangerschaftstest. Es war klar, wir haben dann beide wie blöd geschafft. Wir mussten es ein bisschen haben. Und sie waren aber beide sehr unglücklich in diesen Berufskarrieren. Das war das Geschenk vom Himmel, das Kind. Und dann haben wir sofort gewusst, wir teilen es einfach auf. Und wir haben es jahrelang 50-50 aufgeteilt mit je Teilzeitjobs, wo man kann sagen kann, wir haben beide in den Medien gearbeitet. Das ist sicher, dort geht es einfacher. Wir kommen dann im Verlauf vom Abend noch dazu. Es geht nämlich überall. Wir hatten sogar einen Bundesrat, der seinen Job mit seiner Frau geteilt hat. Es geht überall. Nein, aber wir haben nicht gross diskutiert. Wir wollten das beide wollen. Hätte aber so eine Doppelbelastung gehabt. Also beide haben irgendwie müssen Krippensäckeln am Montagabend und Stress gehabt. Und vor 3 Jahren habe ich gesagt, ich gebe meine feste Anstellung auf. Das heisst nicht, dass ich gar nicht mehr arbeite, aber eigentlich in
denen... Also sie arbeiten den ganzen Tag als Hausmann, oder?
Ich bin auch noch sonst ein bisschen tätig. Eigentlich, Hausfrau ist mehr als ein 100% Job. Und daneben, dass ich Hausfrau bin, kann ich zwischendurch noch mal etwas in eine Zeitung reinschreiben, weil die Kinder sind am Morgen in der Schule, da hat man auch ein bisschen Zeit. Und meine Frau ist zwischendurch auch da. Also, aber es ist einfach super.
Ist super. Ich frage den Markus Theun von Männer.ch. Wie machen Sie es?
Ich habe eine 90% Stelle, wo mir das Erwerbseinkommen sichert und bin nebenan vor allem politisch aktiv als Präsident von Männer.ch, dem Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen.
Frau, Kind?
Frau, ja, Kind, nein.
Gut. Walter Holstein, Sie sind pensionierter Professor, muss man sagen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie schreiben ja noch.
Ja, ich schreibe noch und gebe noch Vorträge und sitze im Garten und so weiter.
Aber Sie haben die Problematik mit Familie und sich arrangieren im Job nicht gehabt?
Nein, also wir haben keine Kinder und als Professor ist man ja auch also vom Zeitbudget her einigermaßen privilegiert. Also man kann sich gut organisieren. Von da hat es da eigentlich nie ein Problem gegeben.
Ich gehe zum Alberto Ammann. Herr Ammann, als Schulpsychologe, wie arrangiert man sich dort?
Also ich arbeite 80%, meine Frau 40% und ich bin seit 14 Jahren, seit meine Tochter auf der Welt ist, nicht mehr 100% arbeitstätig und es geht mir sehr gut. Ich tue sehr gerne arbeiten, ich bin auch sehr gerne zuhause und die Zeit, wo ich zuhause bin, geniesse ich das voll mit meinen jetzt 2 Kinder.
Ist Schulpsychologe auch so ein Beruf, wo man das gut kann, wo man gut kann Teilzeit arbeiten kann?
Jawohl, das kann man gut. Also ich bin jetzt in meinem Team sind 5 Personen, der Einzige, der 80% schafft, schafft alle weniger sonst als 80%.
Gehen wir zum Chef des Arbeitgeber, vom Arbeitgeberverband, Thomas Daum. Ihre Kinder, das weiss ich, sind mittlerweile schon gross genug, um selber haushalten, aber wie haben Sie es gemacht?
Also sie, wo die Kinder auch klein waren, beziehungsweise bevor sie dann das Haus verlassen haben, ist ganz klar die Hauptlast von der Familienarbeit bei meiner Frau gewesen. Ich hatte neben dem Beruf noch eine kommunalpolitische Aufgabe gehabt, die zeitlich auch noch einige Ansprüche gestellt hat. Ich hatte dann einfach ein paar Pflichten gehabt innerhalb von der Familie und die habe ich versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Das ist vor allem um Tätigkeiten gegangen, die ein bisschen mehr Kraft gebraucht haben. Also darum bin ich immer der gewesen, der posten im Migros oder anderen Orten. Auch sonst im Haushalt ein oder andere gemacht, wo eher ein bisschen Kraft wieder besonders Know-how erfordert hat. Und so hat man versucht, einen vernünftigen Beitrag zu leisten. Aber wenn man jetzt von gleichberechtigten Rollen von Männern und Frauen in einer Familie redet, dann bin ich kein Vorzeigebeispiel.
Haben Sie aber die freie Wahl gehabt, oder Ihre Frau?
Meine Frau ist Lehrerin, sie ist immer noch Lehrerin. Jetzt hat sie Grössenordnung 70%. Sie hat immer gearbeitet, da haben wir dann schon drauf geschaut. Und da habe ich auch versucht, einen Beitrag zu leisten. Am Anfang hat man einfach 1-2 Tage, vor allem den Samstag, freigehalten, wo sie dann in der Schule war. Und ich habe zum Haushalt geschaut, beziehungsweise nachher auch zu den Kindern. Aber sie hat gewählt, dass sie nicht voll arbeiten will. Allerdings sind wir noch einer Generation angehörig war, wo es doch mehr oder weniger klar war, dass der Fulltime-Job durch den Mann wahrgenommen wird.
Also wenn die Frau arbeitet, dann muss sie quasi arbeiten. Das ist mir nicht so gut angestanden quasi.
Ja, das ist noch ein bisschen länger zurück. Sondern es ist mehr bei der Auswahl, wenn man eine Familie hat, wenn man Kinder hat, dann hat doch in unserer Generation in, sage jetzt, 7 bis 8 auf 10 Fälle die Frau zurückgesteckt.
Urs Glor, Bezirksrichter, wie macht ihr es?
Ich versuche seit 15 Jahren Quadratur vom Kreis. Ich arbeite einerseits 50% als Bezirksrichter und bin seit 15 Jahren immer einen Tag daheim, immer den gleichen Tag in der Woche, wo meine Frau dann berufstätig ist. Wir haben das Kunststück gewagt, voll zu vollbringen, dass meine Frau vor der Geburt, kurz vor der Geburt vom ersten Kind, ein eigenes Geschäft aufgemacht hat, eine eigene Physiotherapie. Sie hat das beibehalten bis heute, ist auch noch in der Ausbildung von Physiotherapeuten und anderen Medizinalberufsleuten tätig. Und mit unseren 3 Kindern, die sind noch ganz in unterschiedlichem Alter, also 15, 13 und 10. Und also relativ weit auseinander. Und wir schaffen das, irgendwie geht es. Wir müssen regelmäßig unsere Hausarbeit, Erwerbsarbeit, Aufteilung neu verhandeln. Und ich denke, wir werden noch ein paar happige Jahre vor uns haben, bis wir dann da können, auf diese Situation zurückschauen, die da auch mit drin steckt.
Burnout hat noch niemand gehabt?
Nein, hat noch niemand
gehabt. Das werden die nächste Sendung.
Das ist richtig, ja. Nein, das hat noch niemand gehabt. Wir sind auch sehr wachsam, wir machen sehr viele Ferien, schauen, dass wir regelmäßig in die Schulferien weg können, alle miteinander und so ums Burnout herumkommen.
Danke, Urs Glor. Wir haben Hörer am Telefon. Der Rolf Gruber aus Zürich. Guten Abend, Herr Gruber.
Grüezi miteinander. Ich möchte mich kurz fassen. Ich möchte einfach irgendwie sagen, dass ich das Gefühl habe, das Rollenverhalten ist irgendwie in einen falschen Weg hineingeraten für mich, oder? Also ich glaube grundsätzlich ist Familie, dass eine Frau eigentlich, nein, ich muss anders anfangen, die Erwartung an einen Mann in der heutigen Gesellschaft ist, denke ich, mir höher gesetzt wie an eine Frau. Ein Mann, dass ein Mann Karriere macht, das wird eigentlich von vielen erwartet, sei das von Familie oder von Partnerin. Dass man dann noch mit der Partnerschaft, dass man das auf einen guten Weg bringt, dass man mit den Belastungen im täglichen Leben zurechtkommt. Von einem Mann wird erwartet, dass er im Ausgang zahlt. Ist jetzt ganz etwas lapidar.
Kann man nur, wenn man Chef ist.
Man kann es eigentlich immer, oder? Also ein Mann muss Militär zum Beispiel. Es sind einfach so viele Punkte, wo ich denke mir, Emanzipation ist gut, oder? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen einfach in eine Schräglage geraten, dass Männer sich unter Umständen in der heutigen oder der jetzigen Gesellschaft irgendwie können benachteiligt fühlen. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich mit dem sagen würde. Ich finde einfach, für einen Mann im jetzigen Zeitpunkt ist es wahnsinnig schwierig, dem Ganzen gerecht zu werden, oder?
Darf ich fragen, wie machen Sie es?
Ich versuche mir, durch die ganzen Belastungen einfach einen Ausgleich zu schaffen.
Und arbeiten wie viel Prozent?
Ich arbeite 100%.
Und haben Familie, Kind?
Nein, das ist in Planung. Aha. Das ist in Planung, aber halt auch genau wegen dem natürlich sind sehr viele Gedanken, die mir im Kopf rumgehen, oder? Wie will ich das regeln? Und ich denke dann eben auch schon weiter. Was ist, wenn das und das nicht funktioniert, etc., oder? Also ein Mann hat es einfach in dem Punkt dann schon auch nicht sehr einfach, finde ich.
Gut, angenommen, das klappt, die Kinder kommen, sind sie in leitender Position, oder?
Ja.
Gut. Wie ist denn das bei Ihnen im Geschäft? Können Sie den reduzieren, wenn Sie jetzt sagen, einen Tag vielleicht möchte ich gerne auf meine Kinder schauen?
Schlecht, nein. Das würde schon mal nicht gehen.
Warum nicht?
Das lässt die Position nicht zu. Denke ich mir, ja.
Gut, das diskutieren wir in dem Fall jetzt gerade. Danke vielmals, Herr Gruber.
Danke auch.
Und wir reden aber vorher noch schnell mit dem Peter Künzli aus Herisau. Guten Abend, Herr Künzli.
Guten Abend miteinander.
Wie geht es denn Ihnen in der Arbeitswelt?
Ich bin 60% angestellt als Geschäftsführer von der Stiftung Benevol St. Gallen. Und die restlichen 40%, da heisst sogar 5,5%, bin ich als Hausmann zuhause tätig. Wir haben zwei kleine Kinder und für die bin ich voll da während diesen 5,5 Tagen. Der Herr Gruber hat für mich eigentlich Stichwort gegeben, nämlich Planung. Bei uns hat die Familienplanung hier angefangen, wo ich den Job ausgesucht habe. Wir haben bewusst wollen, dass wir beide können für Kinder da sein. Und darum habe ich mir immer so einen Job haben, wo das möglich ist. Es braucht sicher einen Haufen Kompromiss. Also man muss sich finden als Paar. Man muss sich aber auch finden im Geschäft. Und da ist vielleicht als Geschäftsführer, hat man ein bisschen im Vorrang, dass man sich auch gewisse Freiheiten rausnehmen kann. Wobei ich natürlich auch immer wieder in einem Clinch hineinstehe. Also bei uns jetzt konkret zum Stiftungsrat, der dann sagt, es wäre ja gut, du könntest 100% arbeiten.
Was sagen Sie?
Bitte?
Was sagen Sie denn, wenn Sie mit dem kommen?
Ich stelle mir fest, wenn ich 100% geschafft habe, habe ich nie in dem Tempo, in dem Engagement können arbeiten, wenn ich jetzt mit 60% tätig bin. Ich bin überzeugt, dass ich heute wesentlich mehr als die 60% leisten kann. Und der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Ich habe Abwechslung, ich habe einen Ausgleich mit den Kindern. Wir haben einen grossen Garten. Wenn ich da im Garten tätig bin, dann kann ich mir bereits wieder Gedanken machen, wie das ich seinen Job nachher wird umsetzen. Ich habe soziale Kontakte, auch mit Kollegen oder mit Freunden rundherum. Und das stärkt. Ich glaube, da kommt man auch nicht so schnell als Ausbrennsein an, sondern das gibt Kraft wieder nachher für den Beruf. Und ja, offensichtlich hat das auch der Stiftungsrat festgestellt. Und ja, er schenkt mir so das Vertrauen.
Herr Künzli, danke Ihnen vielmals. Genau mit dem gehe ich jetzt zum Thomas Daun, Direktor vom Arbeitgeberverband. Herr Daun, tönt doch wunderbar, was Herr Künzli jetzt gerade gesagt hat. Wieso ermöglichen jetzt nicht mehr Firmen, ihren Leuten Teilzeit zu arbeiten, wenn sie ja dann auch noch mehr bringen? Die Studien sind ja gemacht dazu.
Also ich glaube, die Problemlage ist ein bisschen kompliziert. Es liegt auf der einen Seite sicher auch an der Arbeitgeber und an der Wirtschaft. Die könnte in verschiedenen Belangen ein bisschen flexibler noch sein. Es liegt aber auf der anderen Seite auch an den Arbeitnehmenden. Und die Reaktion vom ersten Hörer hat mich auch auf eine gewisse Art typisch gedunkt. Er hat gesagt, gerade spontan, es geht nicht. Und ich würde allen, die in so eine Situation kommen, raten, sich einmal genau zu überlegen, ob es nicht geht, aus ihrer Warte, ob sie nicht bereit wären, gewisse Einbußen, gewisse Unannehmlichkeiten, gewisse organisatorische oder weiss nicht was für Aufwendungen aufzunehmen.
Also auf Karriere verzichten zum Beispiel?
Nicht unbedingt, das kann ja auch ein zeitweiliger Karriereverzicht sein, es kann ein Lohneinbuss sein, es können andere Aufwände sein, die anfallen und dann einmal mit dem Chef oder mit den Mitarbeitenden, die auch noch betroffen sind, reden. Und ich habe den grossen Verdacht, dass nicht alles, das ist klar, aber doch schon einiges kann verbessert werden, wenn man das wirklich auch offen thematisiert und sagt, ich habe jetzt eine Planung mit Kind, mit Familie und so weiter. Ist es wirklich nicht möglich, dass man das auch mit einem Teilzeitpensum kann machen? Dann gibt es selbstverständlich Situationen, wo es sehr schwierig ist. Es hängt von der Organisation von Betrieb ab, es hängt davon ab, was für Produkte oder was für Leistungen ein Betrieb bringt, sind die Prozesse so, dass wirklich die Leute 100% eingebunden sind während einer bestimmten Zeit, kann man das allenfalls flexibilisieren oder nicht, aber wenn alle Beteiligten parat sind, ein bisschen mehr Fantasie zu entwickeln, wenn alle Beteiligten auch parat sind, einen gewissen Preis dafür zu zahlen, dann ist in meinen Augen bedeutend mehr möglich, weder was heute in der Wirtschaft und auch Auswarten von den Arbeitnehmenden praktiziert wird.
Markus Theunert von MännerCH.
Die beiden ersten Anrufe haben erstens gezeigt, dass auch Männer ein Vereinbarkeitsproblem haben. Männer sind scheinbar unter Druck, nicht im Gegensatz zu den Frauen, im Unterschied zu den Frauen, sondern wie die Frauen auch. Es braucht irgendwann mehr Luft, mehr Entlastung. Der Anruf hat auch gezeigt, dass es tatsächlich Vorteil bringt, wenn man Teilzeitangebot hat, dass Teilzeitarbeitende weniger Fehler machen, weniger Fehler, höhere Produktivität bringen, dass sich das auch betriebswirtschaftlich rechnet. Ich muss aber im Herr Daum recht geben, dass man nicht einfach der Wirtschaft den schwarze Peter zuschieben und sagen, ja, die Wirtschaft bringt zu wenig Angebot, wo Teilzeitarbeit möglich machen würde. Es gibt Angebote, natürlich zu wenig Angebot auch, aber es gibt vor allem auch Hemmnisse, die bei den Männern selber sind, dass sie sich eben nicht getrauen, die Angebote wahrzunehmen.
Bringt es kein Prestige zum Beispiel?
Ja, es ist weniger ein Prestige. Soweit ich die Forschung überblicken kann, ist vor allem der sogenannte homosoziale Druck. Also der kritische Blick vom Arbeitskollegen und vom gleichgeschlechtlichen Vorgesetzten, der dem im Weg steht. Man hat einfach Schiss, dass man als Warmduscher da steht und dass einer, der nicht 100% committed ist für das Unternehmen, und das will sich niemand leisten. Und das heisst aber dann, wenn man Veränderungen will in diesem Bereich, dann gibt es sehr wohl auch Sachen, die jetzt zum Beispiel ein Arbeitgeberverband könnte machen, indem sie mit einem Beispiel vorangeht und sagt, hey, das ist eine gute Sache, wenn eure Männer, eure Arbeitnehmer gesund bleiben, wenn sie eben die Balance hinkriegen, vielleicht auch mit positiven Beispielen vorangehen. Es braucht relativ wenig, um die kritische Masse zu erreichen. Ein Vorgesetzter mag schon lange, dass andere denen nachkommen und sich getrauen, aber es braucht dort eine Kultur von gesundheitsverträglichem Arbeiten. Und das kann man sehr wohl auch von Arbeitgeberseite her stimulieren.
Thomas Daum, ich frage Sie, Direktor vom Arbeitgeberverband. Was macht Ihr Verband für die Männer?
Also unser Verband ist von seiner Position her, wir sind der Dachverband. Also wir haben nicht direkte Unternehmungen, wir haben wiederum Verbände als Mitglieder. Das ist das eine. Durch das haben wir überhaupt keine Weisungsbefugnis oder nicht eine direkte Einwirkungsmöglichkeit auf die Unternehmungen.
Aber man lobbyiert, man steht für sie ein,
ja,
und man
Moment,
macht etwas.
Moment, aber wir haben schon vor ein paar Jahren mehrere Broschüren rausgelassen, wo das Thema einerseits Frauenkarriere, dann quasi spiegelt Mann und Karriere, Vereinbarkeit, Beruf und Familie auch thematisiert. Und dort redet man auch über Teilzeitarbeit, sowohl für die Frauen wie für die Männer. Und am Schluss geht es ja häufig um die Frage, in einer Familiensituation, wer macht oder verrichtet die sogenannte Familienarbeit. Und ich bin voll überzeugt, nach wie vor haben wir da halt erhebliche gesellschaftliche Widerstände von der Rollenverständnis, von der Akzeptanz her auch, was den Status anbelangt und so weiter. Und den müssen wir auf mehrere Seiten brechen, sowohl von der Gesellschaft aus wie von den Arbeitgebern aus, damit das mehr oder weniger eine normale Wahl wird, also nicht wie zu meiner Zeit, wo fast normalerweise die Frau dann eben zurückgesteckt hat, sondern wo man kann sagen, wir haben die Situation, ein Mann und eine Frau, kommt Familie, man sollte zurückstecken wegen der Familienarbeit, immer unter der Voraussetzung, dass man keine ergänzenden Strukturen hat oder dass man dort immer noch eine Residualgröße hat, die man selbst machen sollte. Also tun wir mal wirklich frei entscheiden, wer macht das? Macht es jetzt die Frau oder macht es der Mann?
Gut, und wenn wir jetzt fragen, was macht der Arbeitgeberverband, was könnten Sie sich vorstellen, was ihr konkret könnte machen?
Also wie gesagt, wir haben keine direkten Einwirkungsmöglichkeiten. Bewirtschaftet das Thema, wir treten dafür ein, dass die Vereinbarkeit verbessert wird. Wir sind auch der Meinung, man sollte mehr im Bereich familienergänzende Strukturen machen, sprich Krippen, Hort und so weiter, damit eben auch die Möglichkeit für Eltern, sowohl beruflich wie auch familiär tätig zu sein, verbessert werden. Also ein bisschen gross gesagt, Sie haben es schon angesprochen, man lobbyiert für die Themen, man lobbyiert für die Idee, wir sind eine Art Vordenker und wir versuchen zu überzeugen.
Kommen wir da damit?
Also ich stelle schon fest, dass es zwar langsam, aber doch einen Sinneswandel gibt und mehr man Schritt für Schritt in diese Richtung geht, aber es ist noch ein weiter Weg, das ist keine Frage.
Ich gehe zum Walter Holstein, Professor für politische Soziologie und Männerforscher.
Ich wollte das noch ein bisschen generalisieren. Ich denke, was einfach wichtig war, ist, dass es auch einen gesellschaftlich-politischen Diskurs mal gibt, so über Männer und Arbeit und Männerrolle. Also es wird ja sehr viel diskutiert über Frauen und Arbeit und Frauen und Erwerbstätigkeit und wie Frauen besser können Karriere machen. Aber was auf Männerseite an Problem besteht, also wie es jetzt auch durch die zwei Telefone deutlich geworden ist, das wird eigentlich nicht diskutiert. Wenn in Bezug auf Männer etwas problematisiert wird, ist es wie in der Ansage von dieser Sendung, wir haben immer noch mehr Macht und wir verdienen immer noch mehr, das stimmt ja, aber es wird nie auf die Problem- und Ohnmachtsseite der Männer geschaut, wo einfach auch besteht.
Stichwort und wo speziell so in den letzten Jahren eigentlich immer heftiger geworden ist.
Wenn Sie jetzt hören, man sagt, das Ohr ist mehr oder weniger offen, man will eigentlich, was wäre das, was Sie sich würden von Arbeitgeber oder auch von den Männern selber wünschen? Was müssten Sie machen?
Nein, ich bin also bei aller Kritik jetzt auch am aktuellen Wirtschaftssystem oder an Arbeitgeberseite muss man objektiv sein und sagen, also Diskussion in der Wirtschaft, nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern in Bezug auf Arbeitsteilung und Geschlechterproblematik ist sicher zum Beispiel ein Stück weiter als in der Politik. Also Politik tut mir da noch sehr viel hermetischer abgeriegelt und reaktionärer, also was jetzt Geschlechterrolle und neues Verhältnis von Frauen und Männern angeht, als beispielsweise jetzt die Wirtschaft oder die pädagogische Diskussion.
Machen wir ein konkretes Beispiel. Markus Zeunert vom NRCH. Ihr habt ja mitgeholfen, versuchen zu lancieren, dass es für Männer Babyurlaub gibt. Wie habt ihr das erlebt?
Es hat einen konkreten Vorschlag gegeben im Parlament. Der Nationalrat hat ja auch gesagt, der Ständerat hat mit ganz altbackenen Argumenten denen Nein gesagt. Das kostet halt etwas und dort wird es dann schwierig, wahrscheinlich auch in der Diskussion mit den Arbeitgebern. Ich schätze das sehr, mal zu hören, dass die Wahlfreiheit, das Ideal grundsätzlich mal geteilt wird als Vorstellung, dass also auch von Arbeitgeberseite her Wahlfreiheit das Ziel ist. Die Frage ist, wieso setzt man die Massnahmen nicht um, wo man weiss, dass sie funktionieren? Zum Beispiel Einführung von einem Vaterschaftsurlaub. Eine neue Bindung vom Kind zum Vater in der ersten Woche nach der Geburt tut. Da hat man entwicklungspsychologische Längsschnittstudien. Eben die Beziehung auf ein stabiles Fundament stellen und jahrelang später noch Wirkung haben, was die Enge, die Alltagsnähe von dieser Beziehung angeht. Aber eben, wenn der Vater keine Zeit hat, um in der ersten Woche die Bindung aufzubauen, dann ist einfach die Chance verpasst, das Zeitfenster ist geschlossen. Das zu ändern kostet etwas, konkret 3 Wochen Vaterschaftsurlaub. In der Schweiz haben wir 1 Tag, nicht einmal wirklich gesetzlich verbrieft. Einfach so ein Gewohnheitsrecht von Lumpigen, 1 bis 2 Tage. 3 Wochen würden 200 Millionen Franken kosten. Sie wissen auch, Herr Daum, das ist nicht wahnsinnig viel Geld, wenn man das in grösseren volkswirtschaftlichen Dimensionen anschaut. Würde aber 70.000 Babys in der Schweiz ermöglichen, dass sie die ersten paar Lebenswochen im deutlicher alltagsnahe Präsenz vom Vater erleben wurde und wird vor allem auch, und das ist ganz wichtig, volkswirtschaftlich sehr positive Folgen hat, dass man auch weiss, dass die Geburtenrate, die Geburtenfreudigkeit steigen tut, wenn die Väter verlässliche Partner sind in der Kindererziehung. Das isländische Beispiel zeigt das wunderbar. In den letzten 4 Jahren seit der Einführung von einem vernünftigen Vaterschaftsurlaub ist dort die Geburtenrate von 1,9 auf 2,1 aufgegangen innerhalb von 4 Jahren. Die Wirtschaft ist übrigens mit 70% Zustimmungsrate dabei und eine rechtsbürgerliche Mehrheit hat ohne Gegenstimme im Parlament das Modell durchgebracht. Also es gibt da durchaus Ideen, wo man könnte etwas lernen davon in der Schweiz.
Thomas Daum.
Ich habe vorhin gesagt, man muss apparat sein, gewisse Einbußen in Kauf zu nehmen. Und das ist jetzt wieder die Diskussion, die uns selbstverständlich stört. Man schiebt dann einfach dem Arbeitgeber den Ball zu und sagt, du musst Lohn zahlen, obwohl du keine Gegenleistung bekommst. Das ist ja nichts anderes, als wenn man einen bezahlten Vaterschaftsurlaub verlangt. Wenn ich jetzt an meine eigenen Zeiten erinnere, dann habe ich halt 4 Wochen Ferien genommen. Also, wo der erste, also der Sohn auf die Welt gekommen ist, habe ich 4 Wochen Ferien genommen. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass mir das wahnsinnig viel genommen hat. Also, das kann man halt auch so machen. Ich glaube, das sollte man eben auch mal ein bisschen sich beherzigen, dass, wenn man derartige Forderungen stellt, dass man auch dafür selber verantwortlich ist, dass man die Forderungen erfüllbar macht und für einen Arbeitgeber ist das eben nicht Peanuts, wenn er muss noch zusätzlich zu den heutigen Freitagen und Ferien noch mal 3 Wochen geben. Abgesehen davon, dass wir ein bisschen skeptisch sind, ob es wirklich so wichtig ist am Anfang. Es gibt andere Phasen, beispielsweise dann während der Pubertät, wo vielleicht die väterliche Präsenz noch wichtiger ist. Aber da gibt es sicher unterschiedliche Studien und jeder kann sich auf die eine oder die andere Studie wieder beziehen. Es geht einfach nicht, dass man in diesen Verhältnissen immer wieder nach den Arbeitgeberleistungen, sprich nach gratis Leistungen vom Arbeitgeber fragen, sondern man muss auch selber einen Beitrag leisten. Und man darf, wenn ich das noch erwähnen darf, nicht einfach den Vaterschaftsurlaub mit dem Mutterschaftsurlaub gleichsetzen, weil der Mutterschaftsurlaub oder die Mutterschaftsversicherung, die knüpft an ein gesetzliches Arbeitsverbot. Und das hat der Vater nicht.
Nur schnell, der Benz Friedli sagt, es ist spät in der Pubertät.
Ja gut, der Vater, der sich dann mit 15 fährt, darf Zeit nehmen für seine Kinder, dann ist dann natürlich zu spät, für eine Beziehung aufzubauen. Das ist ja genau das Problem von den heutigen Vätern. Die verbringen alle zwei Monate am Samstagnachmittag sogenannte Quality Time mit ihren Kindern. Das ist die grösste Logi seit Adam und Eva. Quality Time gibt es nicht. Für Kinder gibt es nur Zeit. Und ganz viele Väter, die meinen, sie können mit Hurtigschwingen auch 8 Wochen ganz schambar abenteuerlich ins Alpamare gehen, können sie alles das ersetzen, was man nur im Alltag mit Kindern erlebt und nur mit Zeit. Die sind einfach falsch gewickelt. Und die Zeit fängt genau natürlich mit der Geburt an. Da muss man der Eva Herrmann widersprechen, auch denen, die immer verzapfen, in den ersten 3 Jahren brauche ich nur die Frau. Das stimmt einfach nicht. Da fühle ich mich auch beleidigt. Wir haben das anders gemacht. Wir haben das von Anfang an zumindest halbiert. Und die Kinder brauchen Väter und vor allem brauchen Väter auch die Kinder für eben, für die Alltagsbeziehung, für die wirkliche Intensität aufzubauen. Und dann, meine Kinder fangen jetzt erst ganz, ganz fein an zu pubertieren, aber ich behaupte jetzt mal, ich hätte es dann vielleicht besser, wenn es dann voll abgeht, die Pubertät, dadurch, dass ich vom ersten Tag an die Beziehung aufgebaut habe. Und ich verstehe euch ein bisschen, der Dame, Männer sollen auch nicht einfach nur verlangen, dass das alles zahlt und ermöglicht wird, sie sollen auch mal einen Schritt machen. Dort kann ich sogar mit euch einige haben. Auch meinem Chef hat mal gesagt, ich nehme 3 Monate Vaterschaftsurlaub, der hat fast Vögel bekommen und hat er jeden 2 Tage angerufen und gefragt, was machst du eigentlich? Hat sich das einfach nicht vorstellen können. Und ich habe die 3 Monate Vaterschaftsurlaub bei beiden Kindern einfach unzahlt genommen, aber ich war in einem privilegierten Job gewesen, wo man sich das leisten konnte und wo man dann auf das Jahr raus ging noch genug verdient hat. Und denen, die das nicht sind, denen soll man das auch ermöglichen.
Markus Theunert.
Ich habe mich gerade furchtbar geärgert, natürlich, was der Herr Daum gesagt hat. Das ist wieder typisch, oder? Jetzt kommt die Forderung nach einem Vaterschaftsurlaub, also etwas, wo die Männer profitieren und die Wirtschaft gar nichts davon hat, sie sollen einfach zahlen. Das ist genau das Problem, dass sie den Profit, den die Wirtschaft hat, wenn sie familienfreundliche Arbeitsbedingungen ermöglicht, nicht gesehen. Die Wirtschaft profitiert von einem Vaterschaftsurlaub ganz direkt, indem der Vater nicht krank wird in dieser Zeit, weil er die Ferien, die sowieso schon knapp bemessen sind, muss daran angeben. Er hat ein stärkeres Commitment ans Unternehmen, seine Motivation ist höher, die entsprechende Studie gibt es auch. Es kommt etwas dazu, noch die volkswirtschaftliche Dimension. Sie tun in einer betriebswirtschaftlichen Mikrooptik argumentieren, vergessen aber die volkswirtschaftliche Ebene. Die Volkswirtschaft hat ein Interesse daran, dass Paarbeziehungen fruchtbar sind, im wahrsten Sinn vom Wort. Und in der Schweiz sind die Mütter, vielleicht ist das noch nie wirklich spürbar geworden, in einen Gebärstreik getreten. Es gibt zu wenig Kinder in der Schweiz und gerade ihre Unternehmen, ihre Mitglieder haben es lebhaft, ist die Interesse daran, dass der Arbeitsmarkt von morgen mit gut qualifizierten, in der Schweiz ausgebildeten Menschen noch gespeisen wird. Und genau für das braucht es heute entsprechende Anreize, die einfach noch Lust machen. Junge Eltern haben gar keinen Grund mehr, Kinder zu bekommen. Also sie sind wahnsinnig idealistisch, aber die Bedingungen sind furchtbar ungünstig dafür.
Ich gehe zum Alberto Amon, Schulpsychologe.
Genau, ich denke, Herr Theunert hat es auf den Punkt gebracht. Wirtschaft ist sozial, ist nicht sozial orientiert, sondern profitorientiert. Das ist der springende Punkt für mich. Und ich denke auch, Väter fehlen in der Erziehung der Kinder und müssen vom Anfang an mehr oder weniger intensiv, logisch, immer präsent sein. Vor allem in der Pubertät, wenn die Beziehung, wie er Friedli auch sagt, schon aufgebaut ist, dann ist möglich, die Auseinandersetzung mit ihren Kindern. Ich denke und ich glaube, ich weiß, dass es Studien gibt, wo höhere Effizienz und Zufriedenheit bei der Arbeit mit Teilzeitjob in Verbindung bringen. Und das, ich denke auch, dass Wohlbefinden und Zufriedenheit von den Arbeitnehmern sehr wichtig ist, auch wenn das mit mehr Kosten verbunden ist.
Walter Holstein? Ja,
also meine Profitmaximierung ist jetzt einfach einmal das Prinzip von der Wirtschaft. Ich glaube, es macht auch wenig Sinn, das zu diskutieren. Aber auch wenn man im Prinzip hier von Profitmaximierung denkt, geht es zum Beispiel aus Österreich, wo es ja schon sehr viel länger Erziehungszeiten gibt, unter dem Begriff von der Karenz, gibt es Studien, also wo auch von Wirtschaftsverbänden gemacht worden sind, sind und die belegen, dass Väter, die eben die Erziehungszeiten genommen haben, nachher für den Betrieb wesentlich profitabler eigentlich gesehen sind. Oder? Sie sind kooperativer gesehen, sie sind flexibler gesehen, sie haben also gerade im Umgang mit den Kindern sehr viel auch an Mediationstechniken und Krisenbewältigungstechniken gelernt, die sie in den Betrieb haben können nutzen. Sie sind sehr viel motivierter gesehen nach dem Vaterschaftsurlaub und das hat der Markus Theuner schon gesagt, sie sind auch weniger kranke Krankheitszeiten gehabt, oder? Also von daher, wenn man in ein bisschen grösseren, sagen wir mal makrostrukturellen Kategorien dann durchaus auch von Profitmaximierung denkt, gibt es eigentlich auch für die Wirtschaft positive Resultate.
Also es ist kurzfristig gedacht, wenn man weit raus denkt, dann würde es auch Gewinn abwerfen und nicht nur kosten, Thomas Daum.
Also ich habe ein bisschen Mühe, um nachvollziehen, dass jetzt 3 oder 4 Wochen Vaterschaftsurlaub so entscheidend sein sollen für die Leistung. Und ich komme halt nochmal darauf zurück. Uns stört es, dass wir immer nach den Bedingungen, die andere sollen schaffen, für die eigene gute Leistung, beziehungsweise für die Leistung, dann, die der Volkswirtschaft soll, zu gut kommen, ruft und nicht selber mal seine Verantwortung wahrnimmt und sagt, ich tragen unter den Umständen, wo ich jetzt bin, sprich zum Beispiel Vater, das Nötige bei, dass sowohl die Familie nicht zu kurz kommt, als auch die Leistung am Arbeitsplatz weiter gut ist. Das ist in den allermeisten Fällen ist das machbar. Wenn man rundherum schaut, welche Volkswirtschaften bzw. welche Länder Vaterschaftsurlaub haben, und wie dann Geburtenraten zum Beispiel dabei korreliert, dann ist es keineswegs erwiesen, dass da eine positive Korrelation stattfindet. Sondern es gibt sowohl die eine Seite, wie es gibt auch die andere Seite. Und wenn man jetzt zum Beispiel von der schweizerischen Geburtenrate redet, wo ja im Durchschnitt bei den etwa 1,6 ist, 1,4 oder 1,6, je nachdem, welche Zahlen das man nimmt, dann muss man immer davon ausgehen, ein Drittel der Frauen haben gar kein Kind.
Wenn oder haben
kein Kind. Also ich glaube, da kann man nicht mehr gross unterscheiden. Und da muss man schauen, wo der Drittel ist. Das sind primär Frauen, die relativ gute Qualifikation, gute Schulbildung bis Hochschulbildung haben. Und das heisst, das tut nicht ihre Argumentation stützen, sondern die nehmen einfach eine andere Präferenz und sagen, ich will kein Kind, ich will mich weiter im Beruf entwickeln und so weiter. Und dann würde ich eben sagen, gescheiter wieder die Mittel in so einen Vaterschaftsurlaub investieren, ist Mittel investieren in Strukturen, damit tätige Frauen und auch andere oder Männer die Möglichkeit haben, durch ergänzende Strukturen Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen.
Wobei, also da widerspreche ich Ihnen jetzt einfach höchstpersönlich, wenn ich in meinem Umfeld schaue, kann ich jene Akademikerinnen, Frauen in guten Jobs, die sagen, oh Jesus, jetzt habe ich auf Karriere gesetzt, jetzt bin ich 40, jetzt kommen die Wechseljahre und es ist zu spät. Also die verpassen den Zug und leiden eigentlich nachher, also dass es nicht so ist, dass die jetzt einfach nicht wollen.
Gut, wie gesagt, ich kenne einfach Zahlen und ich kann nicht auseinanderhalten, ob das nicht können oder nicht wählen ist. Wenn Frauen auf diese Art und Weise den Anschluss verpassen, dann muss ich wieder sagen, also heutzutage, im Gegensatz vielleicht nur zu der Zeit von unseren Grossmüttern, ist es ja doch den meisten Frauen möglich, das nötige Wissen über die ganze Entwicklung und die Möglichkeit, den Kindesalter eben nicht mehr überzukommen zu haben und zweitens dann auch die nötigen Entscheidungen zu fällen.
Also aber es geht nicht jedes parallel, oder? Karriere und Kind ist schwierig.
Ja, das ist so und dort müssen wir ansetzen, dass die Vereinbarkeit besser wird. Aber am Schluss kann man nicht die Verantwortung der jeweiligen Paar, sprich also Männer und Frauen, wegnehmen, beziehungsweise sie können sie nicht einfach abschieben, sondern sie müssen den Entscheid fällen und dann auch Konsequenzen tragen.
Ein Satz noch von Walter Hollstein, Männerforscher.
Also, es muss ja jetzt auch, also die ganze Frage muss und sollte ja jetzt auch nicht unbedingt nur ein Finanzproblem sein von der Wirtschaft. Also ich meine, die ganze Geburtenzahlen, Stabilität von Beziehungen, das ist ist auch etwas, was für das ganze Staatswesen und Gesellschaftswesen wichtig ist. Und insofern könnte und sollte ja dann auch einfach, also was jetzt zum Beispiel Vaterschaftsurlaub angeht, der Staat dann also da auch seine finanzielle Verantwortung übernehmen. Also wie ich orientiert bin jetzt so, die deutsche Gesetzgebung ist schon die, dass der Vaterschaftsurlaub dann in Deutschland vom Staat gezahlt wird und nicht von den Unternehmen, glaube ich jedenfalls, oder? Und in Österreich ist es, glaube ich, auch so, ja.
Also, letzter Satz. Wir haben bereits 3/4 Stunde über Männer und Arbeit diskutiert. Also
in Deutschland ist es eine Art Mischfinanzierung, aber der Staat übernimmt einen erheblichen Teil. Aber dann müssen Sie halt einmal die Löcher in den Staatsfinanzen der Deutschen anschauen. Und dann sehen Sie, dass wir dort auch wieder an Grenzen stoßen.
Gut, Schweizer Radio DRS, Sie hören das Doppelpunkt Forum zum Thema «Der benachteiligte Mann?». Dass immer ein Ungleichgewicht besteht, das wissen wir. In dieser Sendung geht es bewusst um den Männerfokus und nicht den Frauenfokus. Wir schauen die Seite der Männer an, zusammen mit einer Runde von sehr kompetenten Männern. Ich sage noch einmal, wer mit dabei ist. Der Markus Theunert von Männer.ch. Er ist der Präsident vom Dachverband von allen Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Der Benz Friedli, Hausmann und Autor, der Urs Glor, Bezirksrichter in Zürich und juristischer Mediator, der Alberto Aman Pischali, Schulpsychologe, und der Thomas Daum, Direktor vom Arbeitgeberverband, und eben der Walter Holstein, Professor für politische Soziologie. 8:45 Uhr, ich breche das nächste Thema an, wir werden es wahrscheinlich nicht vor der 9 Uhr Nachrichten können zu Ende diskutieren. Aber ich habe am Anfang der Sendung gesagt, wir haben den Mann im Land schon vor einer Woche aufgefordert, sie sollen uns mailen, wie es ihnen als Mann geht. Und die Mails, die wir bekommen haben, haben sich ausschließlich mit dem Thema Scheidung befasst. Sie haben uns zuhause ihre Erlebnisse anvertraut, verrückte Erlebnisse, traurige und aber auch sehr komplexe Geschichten. Danke fürs Schreiben und bitte nicht enttäuscht sein, wenn wir hier im Doppelpunkt nicht auf alle Mails eingehen können. Wir haben aber eine Reihe von diesen Mails ausgelesen und haben Ausschnitte daraus lesen. Also, wie geht es Ihnen als Mann in unserem Land, haben wir gefragt, und das hier sind die Antworten gewesen.
Forum.
Guten Abend. Das Thema ist so überfällig. Väter sind Täter und werden einfach ausrangiert. Es gibt in der Schweiz keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Belege habe ich genug. Mein Leben. Freundliche Grüße, M. Reinhardt.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich war 13 Jahre verheiratet und nun seit 7 Jahren geschieden. Von meiner Ex-Frau habe ich 2 Töchter im Alter von 11 und 16 Jahren. Die ganze Trennung und Scheidung lief über eine Mediatorin und wir haben bis heute in keiner Weise Probleme. Finanziell weder noch mit den Kindern. Wir wohnen im gleichen Dorf und meine beiden Kinder können zu mir kommen, so oft sie wollen. Aber mit meiner neuen Ex-Partnerin schlug das Pendel leider auf die andere, schlechtere Seite aus. Von ihr habe ich eine aufgeweckte, herzige Tochter von 4 Jahren. Da meine Partnerin das alleinige Sorgerecht besitzt, bekommt man das als Vater immer wieder zu spüren, dass sie am längeren Hebel sitzt. Es wird nicht diskutiert, sondern nur einseitig bestimmt. Was ich aber beifügen muss, dass meine Ex-Partnerin eine ganz spezielle Person ist, mit ihren eigenen Gesetzen und Lebensweisen. Ich denke, mit dem gemeinsamen Sorgerecht, ob geschieden oder nicht verheiratet, könnte man viele Probleme, Streitigkeiten von Anfang an eliminieren. Es ist dann einfach klar, dass beide Elternteile dafür verantwortlich sind. Punkt. Miteinander im positiven Vorwärtsschauen zum Wohle der Kinder bringt sicher mehr als die ewigen Streitigkeiten. Die Leidtragenden am Schluss sind nur unsere Kinder. Sie haben es nicht verdient. Mit freundlichen Grüßen, Walter.
Sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich 1999 Vater einer Tochter geworden bin, hörte ich mich innerhalb der Firma bei meinen Kollegen um. Jeder Mann, alle auf der Karriereleiter am Aufsteigen, erwähnte, dass er es verpasst hat, sein oder seine Kinder aufwachsen zu sehen. Ich dachte mir, dass dies mir nie passieren soll. Darum plante ich meine Arbeitstage so, dass es mir möglich war, meistens den Morgen mit meiner Tochter zu verbringen und mehrheitlich auch am Abend da zu sein. Mittagessen mit Bekannten oder Sonstiges wie Sport stellte ich bewusst zurück in der Annahme, dass es eine kurze Zeit sei, in der das Kind klein ist. Das klappte 3 Jahre hervorragend, bis meine Ex-Frau die Scheidung einreichte und mit dem Mädchen in eine andere Region der Schweiz gezogen ist. Das war im September 2002, kurz nach dem 3. Geburtstag meiner Tochter. Meine Ex-Frau versuchte mehrfach den Kontakt zu unterbinden und beschuldigte mich zusätzlich 3-mal des sexuellen Missbrauchs an meiner Tochter. 3-mal wurden die Verfahren eingestellt, nachdem das Kind unwahrscheinlichen Verfahren und Videobefragungen ausgesetzt war. Während dieser Zeit wurde das Besuchsrecht als begleitet definiert, das heißt für wenige Stunden nur und unter strengster Aufsicht. Geklappt hat es selten. Meine Tochter war meistens, in Anführungszeichen, krank an den besagten Terminen. Das ist die Situation seit Mai 2006. Trotz behördlicher Entscheide, Strafandrohung durch das Gericht, wird die gemeinsam unterzeichnete Betreuungs- und Ferienregelung durch meine Frau vollständig torpediert. Anrufen kann ich meine Tochter nicht. Das Telefon wird sofort aufgelegt. Auskunfts- und Informationsrechte werden ignoriert und direkte Auskünfte von Lehrern und Ärzten erhalte ich keine, da diese sagen, die Kindsmutter sage ihnen, sie hätte das alleinige Sorgerecht. Mit freundlichen Grüßen, Marcel.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich wurde von meiner Frau geschlagen und betrogen. Wegen der Abschaffung der Schuldfrage spielte dies keine Rolle. Meine Ex-Partnerin musste bloß behaupten, ich sei gewalttätig. Schon hatte sie die Richterin auf ihrer Seite. Auch wie sie mir eine SMS-Morddrohung sendete, reichte ihre Behauptung, ich hätte sie geschlagen, um das Strafverfahren gegen sie zu torpedieren. Meine Nochfrau hat auch offensichtlich erlogene Missbrauchsvorwürfe gegen mich erhoben. Obwohl alle Fachstellen erkannten, dass ich missbräuchlich beschuldigt wurde, unser damals 3,5 Jahre altes Mädchen anal missbraucht zu haben, fand keine Kinderschutzgruppe es für angebracht, unsere Kinder vor ihrer Mutter zu schützen. Und die Vormundschaftsbehörde wie auch der Sozialdienst logen nachweislich, um mir ja nicht offenlegen zu müssen, was meine Ex-Partnerin ihnen über mich behauptet hatte. Als unsere Töchter begannen, sich bei mir und ihrer Lehrerin darüber zu beklagen, dass sie von der Mutter regelmäßig und hart geschlagen würden, suchte ich das Gespräch mit der Lehrerin und der Vormundschaftsbehörde. Beide interessierten sich nicht dafür und klemmten selbst die moderatesten Kinderschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel eine einfache Ermahnung, ab. Hinzu kommt noch die finanzielle Benachteiligung. Ich muss seit über 6 Jahren unter dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum leben und davon sogar alle normalen Auslagen für die Kinderkontakte tragen. Die mächtige Mutter kann machen, was immer sie will, sie wird bei allem von den Behörden unterstützt und geschützt. Der Vater aber ist ohnmächtig, er wird von den Justiz- und Sozialbehörden belogen und um seine Rechte betrogen, gedemütigt und alleine gelassen. Aber mir geht es derzeit sehr gut, denn ab morgen sind unsere 3 Töchter für 2 Wochen bei mir. Mit freundlichen Grüßen, Lukas.
Sehr geehrte Damen und Herren, als emanzipierter Vater und Mann, der die Gleichberechtigung Frau-Mann auch immer gelebt hat, fühle ich mich in unserer Gesellschaft massiv benachteiligt. Dies, da meine beiden Kinder unter unserer Kampfscheidung extrem leiden und von den Behörden nicht genug geschützt werden. Darunter leide ich selber sehr stark, da ich meine Kinder über alles liebe. Ich habe das Vertrauen in die Behörden verloren. In der Auslegung der Gesetze ist der Mann benachteiligt und die Kinder werden vernachlässigt. Es besteht ein generelles Misstrauen den Männern gegenüber. In den sozialen Institutionen arbeiten mehrheitlich Frauen. Als Mann ist man grundsätzlich zweifelhaft, gewalttätig, ein Kinderschänder. Die Mutter ist grundsätzlich gut für das Kind und muss deshalb in seiner Nähe sein. Der Vater ist grundsätzlich schlecht und muss von ihm ferngehalten werden. Das kann doch nicht sein. Statistiken zeigen, dass dem nicht so ist. Der moderne Mann, der Kinder liebt und sich um sie kümmert, im Haushalt mitarbeitet, seine Frau möglichst viel ermöglicht, ist am Schluss nur der Dumme. Der rücksichtslose Macho hat da weniger Probleme. Das Ganze führt bei mir zum Rückzug aus der Gesellschaft, zu einem bisher ungekannten Egoismus und zur Ablehnung der Institutionen, der Gesellschaft und der Frauen. Mit freundlichen Grüßen, Robert.
Guten Abend. Ich bin Thomas, 34 Jahre alt, bin 100% berufstätig als Servicetechniker, habe 3 Kinder im Alter von 10, 8 und 5 Jahren, ein älteres Haus und eine Frau, zumindest auf dem Papier noch. Wir sind seit 10 Jahren verheiratet und meine Frau hat seit circa 2 Jahren einen Freund. Als sie mir offenbarte, dass sie eine neue Beziehung eingegangen war, brachen natürlich alle Wände ein und es folgte die Frage, was wir mit dieser neuen Konstellation anfangen sollen. Trotz all der Enttäuschung war mir klar, dass, wenn ich jetzt eine Bombe platzen ließe, wir alle zu verlieren werden würden. Den größten Preis dafür hätten unsere Kleinen bezahlen müssen. Ich komme selber aus Sorgenverhältnissen und weiß, wovon ich rede. Und da meine Eltern es damals sehr schlecht gelöst haben, wusste ich, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun würde, um es für meine Kinder so schmerzlos wie möglich zu gestalten. So entschied ich mich für den Wandel unserer Familiensituation, quasi zu einer WG. Alles lief eigentlich so weiter wie bisher, nur dass wir dann separate Schlafzimmer hatten und wir die Abmachung trafen, dass sich jeder das auswärts holt, was er braucht, es aber nicht nach Hause bringt. Nun ist aber der Zeitpunkt gekommen, dass die endgültige Entscheidung vor der Türe steht. Wir haben lange mit einer Mediationsfrau diskutiert, wer nun das Haus verlassen sollte. Und wie könnte es auch anders sein, werde ich das sein. Meine Gefühle sind natürlich sehr verstrickt, wie man sich denken kann. Und trotzdem sage ich Ihnen, weil ich meine Kinder liebe, werde ich loslassen. Ich werde mich nicht dazu hinreißen lassen, den Konflikt eskalieren zu lassen, nur um einen Grind und zum Teil falschen Stolz durch die Wand zu rammen. Man wird auf Gedeih und Verderb Eltern bleiben. Die Kinder sind der Situation nur ausgeliefert. Wenn sich nur nicht so viele selbst am nächsten stünden. Eltern, wenn ihr eure Kinder liebt, dann nehmt euch mal an der eigenen Nase. Und vergesst eines nicht, wenn ihr eure Probleme nicht löst, werden es später eure Kinder tun müssen. Es grüßt mit halb vollem und nicht halb leerem Glas, Thomas.
Ein versöhnliches Wort zum Schluss. Ausgelor, Sie sind Bezirksrichter. Die Vorwürfe, die man in diesen Mails gehört hat, sind happig. Die Behörden lügen, die Frauen kommen immer recht über, den Männern hört man nicht zu. Ist es so?
Es gibt sicher, es macht mich auch betroffen, was wir da gehört haben. Und es ist sicher so, dass es vielen Männern in der heutigen Zeit schlecht geht. Wenn wir jetzt aber eine Sendung machen würden heute Abend und die Frauen, den Frauenfokus würden ins Zentrum stellen, hätten wir wahrscheinlich ähnlich viele Reaktionen, wo die Frauen sagen, es ginge ihnen auch schlecht. Natürlich nicht in diesen Bereich, sondern in anderen Bereichen. Es ist einfach ein Thema, wo viele Leute hautnah erleben. Das ist auch nicht verwunderlich. Bei heute mittlerweile 52% Scheidungsrate. Männer haben es schwierig heute. Wenn ich aber noch zurückschaue, ein bisschen in die Vergangenheit, wo ich angefangen habe, im Jahr 1982, als kleiner Praktikant auf einem Landgericht, ist es noch so gewesen, dass Väter einen Sonntag, den ersten Sonntag im Monat, Besuchsrecht gehabt haben. Etwas anderes hat es gar nicht gegeben. Ganz ausnahmsweise vielleicht einmal ein Wochenende. Jetzt mittlerweile haben wir am 1. Januar 2000 das Scheidungsrecht revidiert. Seitdem gibt es mindestens zwar nur als Ausnahmefall in der Gesetzgebung, also im ZGB, gibt es die gemeinsame elterliche Sorge. Wenn ich die Statistik anschaue, vielleicht hat der Teuner noch ganz neue Zahlen, ich habe nicht die allerneuesten. Bei mir haben wir doch im Jahr 2002, 2003 bereits 30% Fälle gehabt, wo die gemeinsame elterliche Sorge angeordnet worden ist von den Gerichten. Allerdings, das ist auch so, sind immer noch rund 60% der Kinder, die unter die alleinige elterliche Sorge von der Mutter gestellt werden, ein paar ganz wenige Prozent unter die elterliche Sorge alleine vom Vater und dann nochmal ganz wenige Prozent, wo Kinder fremdplatziert sind, respektive einen Vormund überkommen. Und wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, ist ein Gesetzgebungsverfahren jetzt in Gang, dass man möchte, auch in der Schweiz, nachdem man das in Deutschland bereits vor Jahren eingeführt hat, die gemeinsame elterliche Sorge zum Regelfall machen. Ich denke, das wird kommen. Das wird auch von namhaften Professoren und Professorinnen in der Schweiz unterstützt. Die Diskussion verlagert sich dann. Da können wir dann vielleicht im Verlauf von der Diskussion noch ein bisschen dazu, das zu vertiefen. Probleme sind damit nicht weg, wenn wir gemeinsame elterliche Sorge installieren. Als Regelfall, das haben vielleicht die Aussagen von diesen Männern vorher ein bisschen, fast ein bisschen einem neu gelegt. Ich denke, dem ist nicht so.
Warum nicht?
Weil die Ebene vom Alltag, von der Obhut, sagen wir, wo es ums Aufenthaltsrecht geht, wo es um die alltäglichen Probleme geht, das ist viel die wichtigere Ebene als die von der elterlichen Sorge, wo es eigentlich nur um ein paar, ich jetzt nicht abmindern, um die lebensprägenden grossen Entscheidungen geht im Leben von einem Kind.
Zum Beispiel?
Wo ja nicht täglich anfallen, da geht es um Schulwahl, da geht es um Religionsfragen, da geht es um strategische, medizinische Fragen, grundsätzliche, da geht es um Ausbildungsfragen und im Alltag gibt es natürlich all die Fragen auch. Geht jetzt das Kind am Abend um 8 Uhr ins Bett oder kann es am Wochenende bis um 10 Uhr aufbleiben? Pubertierende dürfen es bis um 11 Uhr aufbleiben? All die Geschichten, das sind Alltagsfragen und dort müssen sich die Eltern zusammenfinden. Für mich liegen Probleme auf der psychologischen Ebene, da ist dann sicher der Schulpsychologe auch noch gefragt. Wenn es den Eltern gelingt, im Gespräch zu bleiben miteinander, wenn es den Eltern gelingt, ihre elterliche Ebene losgelöst anzuschauen von ihrer partnerschaftlichen Ebene, dann sind wir auf gutem Weg. Dann können wir die Probleme, auch die Alltagsfragen, die getrennt leben, die Eltern müssen regeln, dann können wir die lösen.
Wenn Sie das Psychologische anspielen, wie ist das Psychologische bei den Richtern? Wir haben gehört in diesen Mails, wenn die Frauen sagen, der ist ein Böse, dann glaubt man das viel schneller, wenn der Mann sagt, hey, gehen wir mal schauen, die Mutter schlägt Kind.
Ja, das sind jetzt Einzelfälle, die da aufgezählt worden sind. Ich habe vorher gesagt, ich denke, Frauen könnten ähnliche Geschichten erzählen. Im Bereich, was Kind betrifft, gilt die sogenannte Offizialmaxime. Ist also der Richter nicht gebunden an die Anträge der Parteien. Er muss auch Beweise von Amtes wegen erheben. Er muss all das abklären, was er für nötig erachtet. Und nicht das, was ihm die Anwälte oder die Parteien sagen.
Aber wie ist das so in der Praxis? Schon ein bisschen so, wie die Männer sagen in diesen Mails.
Ich denke es nicht. Ich denke, jeder professionelle Richter und jede Richterin nimmt genau die Fragen, was Kind betrifft, sehr, sehr ernst. Weil da geht es zum Teil um sehr kleine Kinder, um nicht im Verfahren direkt betroffene Kinder. Und noch eine andere Ebene, auch der Gesetzgeber hat diese Frage sehr ernst genommen, indem er im ZGB, bei der Scheidungsrechtsrevision, die Anhörung vom Kind zwingend vorgeschrieben hat. Das hätte er zwar schon ein paar Jahre früher müssen machen, weil er erst im Jahr 2000 aufgrund von der UNO-Kinderkonvention. Und man hat den Kindern auch für schwierige Fälle auch einen Kinderbeistand beigegeben, der von den Gerichten auch angewendet wird.
Danke, Urs Glor. An diesem Punkt schwätzen wir weiter nach den 9.
Doppelpunkt. Forum.
Sind Männer im Zug von der Emanzipation ins Hintertreffen geraten? Das die Frage in der heutigen Sendung. Und ja, eindeutig ist die Antwort, die Walter Holstein in seinem Buch «Was vom Manne übrig bleibt» gibt. Und wo und wie genau die Männer an Boden verloren haben, das fragt Karin Frey, die 6 Männer, die sie für das Doppelpunkt-Forum eingeladen hat. Über die Männer in unserem Land diskutieren und nachdenken tun, der Markus Teunert vom Männer.ch Dachverband von der Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Dann der Benz Friedli, er ist Hausmann und Autor. Der Urs Glor, Bezirksrichter in Zürich und juristischer Mediator und Anwalt. Dann der Alberto Amand-Bischali, Schulpsychologe. Und der Thomas Daum, Direktor vom Arbeitgeberverband. Und dann der Autor Walter Holstein. Er hat diverse Bücher über Männer geschrieben und ist Professor für politische Soziologie in Berlin.
Wir stehen mitten in der Diskussion um Väter, die sich getrennt haben, die sich haben scheiden lassen. Wir haben ein paar Mails gehört, zum Teil ganz erschütternde Geschichten mit verrückten Vorwürfen an die Männer, aber auch mit Vorwürfen an die Behörden. Einen davon haben wir vorher auf einen Antun gehabt. Die Frau kommt im Zweifelsfall recht über, die Männer werden nicht ernst genommen. Markus Teunert von Männer.ch, was sagen Sie dazu?
Das neue Scheidungsrecht ist noch keine 10 Jahre in Kraft und das System produziert Tausende, muss man sagen, von Männern mit furchtbaren Schicksalen, die bitter sind, aufgewühlt, getroffen, ihre Glauben wirklich an die Rechtsstaatlichkeit verlieren. Ich möchte mir gar nicht anmassen, dass ich jetzt beurteilen im Einzelfall. Da ist jede Geschichte, muss man separat anschauen. Ich stelle einfach fest, es gibt Tausende von Männern, die verzweifeln in diesem Land. Und das ist doch mal eine beachtliche Leistung für ein Gesetz, das eben 8 Jahre alt ist. Das Problem an diesem Gesetz ist, dass eine gemeinsame elterliche Sorge nur dann möglich ist, wenn beide einverstanden sind. Dass beide einverstanden sind, ist nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Und faktisch heisst das, wenn jemand von beiden, das ist die Frau, nicht einverstanden ist, dann bekommt sie aufgrund von der halt immer noch geltenden Normen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit das alleinige Sorgerecht. Das heisst, die Frau hat ein Vetorecht und das wird von diesen Männern als unheimliche Ohnmachtserfahrung wahrgenommen. Nicht unberechtigt, muss man sagen. Wir formulieren auch ganz klar die Forderung, die heutige Situation ist unhaltbar. Gleichzeitig gibt es Studien, die zeigen, dass Paar, die es schaffen, eine sogenannte egalitäre Rollenverteilung zu leben, also dass beide mehr oder weniger so 50-50 machen, sich die Verantwortung teilen, dass die eine sehr viel größere Wahrscheinlichkeit haben, nicht, dass es nicht zur Scheidung kommt, aber, dass wenn es zur Scheidung kommt, dass es keinen Rosenkrieg gibt, kein Streit ums Kind, sondern mehr oder weniger die sachliche Auseinandersetzung darum, wie man die Familie neu kann organisieren unter veränderten Vorzeichen, dass das kann gelingen. Und das, denke ich, ist ganz wichtig zu sagen, dass es eben auch hier Rahmenbedingungen gibt, die präventiv wirken, damit es gar nicht zu solchen Situationen kommt in dieser Zahl.
Urs Glor, Sie sind ja auch juristischer Mediator, das heisst, Sie helfen Paar in so einer Scheidungsgeschichte. Das, was jetzt der Markus Theunert gesagt hat, dass wenn zwei zusammen schon vorher das teilen und sich organisieren müssen, sehen Sie das auch? Klappt das nachher ringer im Scheidungsfall?
Das ist sicher so, dass es nachher ringer klappt. Und ich habe vorher schon gesagt, das Allerwichtigste ist, dass die Eltern immer miteinander im Gespräch bleiben, dass Kommunikation aufrechterhalten bleibt. Das ist nämlich eine weitere Voraussetzung für gemeinsame elterliche Sorge, das sogenannte Kindeswohl. Da kann man ganz einen Haufen darunter verstehen. Dazu gehört auf jeden Fall auch, dass eben die Eltern kommunikationswillig sind, aber auch kommunikationsfähig sind, was eben Kind betrifft. Diese Voraussetzung muss gegeben sein. Und wenn ihnen das gelingt, dann ist ganz klar, dass sie schlussendlich viel besseres Ergebnis werden haben in ihrer gemeinsamen Erziehung von ihren Kind in getrennten Haushalten.
Frage doch die beiden Männer, die das teilen im Haushalt, wie ist das, haben sie das Gefühl, also nicht, dass man das aufbeschwören Herr Amann, Alberto Amann, wenn Sie und Ihre Frau miteinander diskutieren, wie man sich organisieren mit dem Kind, haben Sie das Gefühl, das ist so etwas wie eine Vorübung, also das würde dann, wie auch heissen, man würde es im dramatischen Fall auch nachher besser machen?
Also ich denke schon, dass der Alltag, wenn man es auch wirklich teilt mit den Kindern in der Erziehung, sehr hilfreich für eventuelle Schwierigkeiten, die können auftreten. Und ich denke, dass Mann und Frau müssen immer wieder wichtige Fragen miteinander entscheiden. Klar, wenn Väter abwesend sind und wenig die einen sind, dann trifft die meiste Entscheidung die Frau und das ist ein Nachteil. Darum plädiere ich für mehr Präsenz von Vätern die einen. Ich bin in meiner Tätigkeit natürlich sehr oft mit solchen Schicksalen konfrontiert, die sehr, sehr traurig und tragisch sind. Ich bin natürlich mehr für Schulfragen zuständig, aber ich gehöre natürlich täglich fast sehr schwierige Geschichten. Was Herr Glor auch vorher gesagt hat, wichtig ist, dass die Eltern, also Mann und Frau, sich so weit wie möglich auch von ihren schwierigen Paargeschichten können abgrenzen und sich als Eltern von ihren Kindern sehen und wirklich für das Wohl vom Kind da sind.
Also das, was der Mann im E-Mail gesagt hat, das eigene Ego zurückschicken.
Ja, genau.
Bernd Friedli. Sie, wo das teilt, beziehungsweise jetzt sind Sie ja der Hausmann, aber Sie haben das lange geteilt mit Ihrer Frau. Könnten Sie denn das sehr gut zurückstecken?
Also wir teilen es jetzt auch noch vielleicht der Klarheit, aber meine Frau arbeitet manchmal 4 Monate am Stück und dann ist sie aber auch wieder zwischendurch daheim. Der Markus Theunert hat gesagt, wir können uns nicht anmassen, heute Abend hier über die Fälle zu urteilen, die wir gehört haben. Aber, und wenn das stimmt, was der Ente Mann schildert, dass er wirklich quasi reduziert hat, zumindest der Halbtag war daheim bei den Kindern und am Schluss gleich leer ausgegangen ist, dann ist das ein Skandal. Wir können es aber nicht beurteilen. Was ich einfach glaube, ist, es gibt ja in jeder Ehe auch noch eine Friedenszeit am Anfang. Und dort tut man natürlich wirklich die Weichen stellen.
der Normalfall in der Schweiz heute ist nach wie vor, dass verheiratete Frauen alleinerziehend sind, im Sinn vom Wort. Sie erziehen die Kinder allein. Der Papi macht am Samstagnachmittag Quality Time, aber er ist nicht wirklich nach bei diesen Kindern. Er weiss häufig, fragt mal einen Vater, was hat dein Kind für ein Schuhnummer? Und dann wüsste er, wie viel er über sein Kind weiss. Er ist nämlich noch nie Finken gekauft. Er kennt den Alltag nie von seinem Kind. Und dort ist der Appell an die Väter, sich nicht nur, weil es ein bisschen schick ist, ein bisschen zu beteiligen an ihrer Familie, indem sie nämlich das Pensum auf 80% reduzieren und die Frau gleich alles daheim selber machen, wo dann eben noch 60% Pensum haben, wenn die Männer echt präsent sind in ihrer Familie. Und wenn man das echt teilt, wie jetzt bei uns daheim, dann glaube ich erstens, das ist sehr anmassend, Holz anrühren. Ich glaube nicht, dass wir scheiden, weil wir, uns geht es so gut in diesem Familienmodell, dass wir einfach auch glückliche Partner sind, das ist das eine. Man kann aber den Fall natürlich nie ausschließen und darum weiss ich, wenn es jetzt bei uns, das ist ein bisschen hypothetisch, aber wenn es so wie käme, habe ich ein ganz gutes Gefühl und auch ein Vertrauen in die Justiz und vor allem auch in meine Partnerin, dass wir uns einigen und dass das Sorgerecht selbstverständlich, wie man es im Übrigen schon so kann festschreiben und wir das auch gemacht haben, dass das geteilt wird. Und das kann man auch schon festschreiben, bevor man krachen.
Urs Glor, Bezirksrichter, was sagt ihr?
Ich denke, in dem Fall jetzt vom Herrn Friedli, wo er sehr präsent ist, ich gehe jetzt davon aus, grössenordnung 50%, also gar in einer gewissen Phase mehr als 50% präsent bei den Kindern, da wird es wahrscheinlich so laufen, dass seine Frau ihm das Sorgerecht gar nicht abspenstig macht, gar nicht alleine beantragt für sich.
Können Sie es? Also im Zweifelsfall würde man jetzt der Frau recht geben. Er will nicht scheiden.
Okay. Gut. Wenn der Herr Friedli und seine Frau tatsächlich einen Streit hätte in diesem Punkt, hätte das Gericht eine ganz, ganz knifflige Aufgabe zu lösen. Dann würde ich als Richter sie in eine Mediation schicken und schauen, ob man nicht eine Lösung finden würde, die für beide würde passen, wo es nicht einen Verlierer gibt. Weil bei der anderen Regelung, die der Teuner angesprochen hat, bei der klassischen Regelung gibt es einen Verlierer. Das könnte aber im Fall von Herrn Friedli durchaus auch die Frau sein. Und eigentlich haben wir ja in diesem Fall keinen Verlierer, sondern möglichst zwei Gewinner. Und da müsste man halt schauen, dass die ihre Paarprobleme, die sie haben, die sich überlagern auf oder verlagern auf die Elternebene, dass sie die auf der Ebene austragen, wo es auszutragen ist und nicht auf der falschen Ebene. Und dann bin ich überzeugt, dass sie schaffen würden, die gemeinsame elterliche Sorge wahrzunehmen.
Was haben Sie das Gefühl, wie lange geht es noch, bis wir hier gesellschaftlich an einem Punkt sind, wo man kann sagen, jetzt ist es einigermaßen fair?
Ich denke, das geht nicht so wahnsinnig lang, wenn man zum Schluss kommt, auch auf politischer Ebene zum Schluss kommt, dass eine Scheidung, eine Trennung von einem Paar nicht zwingend etwas zu tun hat mit der Auflösung von der Elternschaft bei einem Elternteil, dann sind wir schon weit. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in 15 Jahren mindestens mal auf dem Papier vom Gesetz dort sind. Wie gesagt, Probleme sind damit nicht gelöst, weil die unterschiedlichen Ebenen, die da miteinander hinspielen, im gleichen Zeitpunkt, die haben wir noch genau gleich. Es ist auch angesprochen worden vom Herrn Theuner vorher, dass man mit dem neuen Scheidungsrecht oder jemand von den Hörern hat es gesagt, in den Mail, die vorgelesen worden sind, dass wir das Verschuldensstrafrecht abgeschafft haben. Das haben wir auch wirklich tatsächlich abgeschafft, ist verbannt worden aus der Gerichtssaal jetzt. Aber in den Köpfen der Leute ist die Verschuldensfrage immer noch präsent. Sie wird jetzt einfach an einem anderen Ort ausgetragen. Und genauso wäre es bei gemeinsamer elterlicher Sorge als Regelfall. Probleme sind genau gleich vorhanden und die müssen wir irgendwie lösen. Und da sind mehrere Professionen zusammengefordert, das können wir Juristen alleine nicht lösen. Da braucht es Schulpsychologen, da braucht es aber auch Ehetherapeuten, da braucht es noch ganz andere Professionen, dass man das in den Griff bekommt.
Wie häufig wird eigentlich das Missbrauchsargument, das Totschlägerargument gebraucht, wo Behörden einfach müssen einschreiten und da ist nichts dahinter?
Ja, das ist ganz, ganz schwieriges Thema, auch für Richter schwieriges Thema, wenn man konfrontiert ist mit dem, muss man sehr sorgfältig umgehen mit diesen Informationen. Ich denke, das kann der Jurist, der Richter ist ein Jurist in aller Regel, kann das für sich allein gar nicht lösen. Ich denke, dort müsste sofort ein interdisziplinäres Team beiziehen. Es gibt ja Kinderschutzgruppen, mindestens bei uns im Kanton Zürich und die anderen grossen Kantonen, wo man müsste beiziehen, um sehr, von allen Seiten sehr genau zu evaluieren, wie die Aussagen jetzt zu werten sind, ob etwas dahinter ist oder nicht.
Das sind aber die mühsamen Verfahren für Kinder, oder?
Das sind sicher mühsame Verfahren für Kinder. Ich weiss aber auch von Von therapeutischer Seite im Kanton Aargau, am Kantonsspital, gibt es eine Stelle, die sich genau mit diesen Fällen von Familien auseinandersetzt, beschäftigt, wo eben nicht klar ist, ist jetzt tatsächlich ein Missbrauch passiert oder keiner, sich die Frage auch nicht klären lässt. Wie geht man jetzt mit einer Familie um? Und solche Instrumente brauchen wir. Das sind wir Juristen, Schachmatt, das können wir nicht alleine lösen.
Wer kann's?
Ich denke nur, alle Berufe oder Professionen, die da irgendwie eine Rolle spielen, können das miteinander lösen.
Danke, Urs Glor. Ich habe zu einem ganzen Thema noch eine Frage an Walter Holstein, an Männerforscher. Wir haben gehört, der eine Herrenmehl hat gesagt, der Macho hat es einfacher. Das, was daraus herauskommt, ist die totale Verweigerung gegen die Gesellschaft, gegen die Frauen. Und überhaupt, ist das die Folge von so Sachen, Walter Holstein?
Ja, klar, das ist natürlich die Folge, dass immer mehr Männer, die sich ungerecht behandelt fühlen und wo zu einem grossen Teil ja auch de facto ungerecht behandelt werden, sich zurückziehen, also sich auch politisch zum Beispiel abstationieren, also nicht mehr zu Abstimmungen und so weiter gehen, sich in ihrer Gemeinde nicht mehr betätigen, also das gibt es natürlich immer mehr.
Walter Holstein, in Ihrem Buch, er will noch etwas sagen.
Ich habe noch einen Satz, will ich schnell sagen, weil es gerade, Herr Klohr hat gerade angesprochen, was so in unseren Köpfen noch präsent ist, also in unseren Köpfen und natürlich auch in den Köpfen von Richter und von anderen Personen, die mit Scheidungsproblemen beschäftigt sind, ist natürlich auch immer noch sehr präsent, dass eigentlich für die Erziehung die Mutter das Allerwichtigste ist. Und ich meine, du hast ja auch eine gewisse Spielform von Feminismus noch das ihrige geleistet, indem sie also den Mann so zum Samenspender demontiert hat und gesagt
hat, kein Geschlechterkampf, Herr Holstein, lassen wir sie.
Aber sagen
Sie mir, gut, aber jetzt haben Sie mich gerade rausgebracht, das ist ja ganz verrückt. Also, den Feminismus, den sprechen wir jetzt nicht an, aber sagen Sie mir doch noch rasch, wie wichtig ist die Anwesenheit vom Vater jetzt in der Erziehung? Was ist das, was es dann bringt für Kinder, wenn es aufwächst, wenn es gross wird? Was profitiert es?
Ja, also die moderne Erziehungsforschung und Psychologie, wobei auch interessant ist, jetzt komme ich nochmal auf den Feminismus, dass also gerade die feministische Psychoanalyse, also auch gerade die Bedeutung vom Vater sehr stark betont hat, das ist einfach für beide Buben wie Mädchen ist es wahnsinnig wichtig, dass sie also sehr früh einfach auch sich ein Bild schon vom anderen Geschlecht können machen. Und wenn jetzt da so ein Männerbild für Frauen ganz blass bleibt oder auch eben ein Männerbild für Buben blass bleibt, dann hat das auch Auswirkungen auf das spätere Beziehungs- und Bindungsverhalten von diesen Kindern, wenn sie dann erwachsen sind.
Fragen wir noch schnell, er ist zwar Schulpsychologe, aber psychologisch bildet Alberto Amann.
Also ich denke tatsächlich so, dass die Präsenz von Vätern sehr, sehr wichtig ist. Klar gibt es Zeitspannen, wo vielleicht die Mutter wichtiger ist, andere, wo Vater wichtiger ist. Ich denke auf jeden Fall, dass die Präsenz von den Eltern, auch in den Zeiten, wo man denkt, jetzt sind Kinder ein bisschen älter, jetzt selbstständiger sind, doch sehr, sehr wichtig ist.
Gut, also Benz Friedli.
Ich möchte die Frage nochmal schnell umdrehen. Präsenz vom Vater für das Kind ist wichtig. Aber für mich, ganz egoistisch, die Leute sagen immer, Karriereverzicht und so. Ich habe nicht auf Karriere verzichtet, ich habe mich für das Kind entschieden. Es ist nicht nur Präsenz vom Vater für das Kind wichtig. Für mich als Vater ist Präsenz vom Kind wichtig.
Was bringt es Ihnen?
Ich bin so viel ein besserer Mensch geworden durch die Kinder. Und jetzt haben letzte Nacht wieder ein paar Hollywood-Frauen geboren. Wir werden in einem Jahr, zwei wieder schöne Sätze hören. Oh, changed my life, it completely changed my life. Und das Schlimme ist, an diesen kitschigen Hollywood-Aussagen, es stimmt, die Kinder machen ihn zu einem besseren Mensch. Ich habe so viel gelernt von meinem Bub, wo ich Zweifel immer habe, zaudern. Der hat mir gesagt,
Und ich habe gesagt, wir können doch nicht ein Piratenschiff im Garten bauen. Und er gesagt, klar können wir das. Und ich bin nicht im Stangen IKEA schafft zusammenzusetzen. Ich habe zwei linke Hänge. Der Bube gesagt, klar kannst du ein Piratenschiff im Garten bauen. Jetzt haben wir ein 10 Meter langes Piratenschiff im Garten. Und wenn ich auf etwas stolz bin, was ich in meinem Leben gemacht habe, ist es nicht irgendwie in meiner 25 Jahre Berufskarriere, sondern auf das Piratenschiff. Und dass mir, mein Bub, er mir beigebracht hat, dass ich das kann.
Urs Glor, Bezirksrichter.
Ja, ich will noch auf etwas zurückkommen, was ganz am Anfang gesagt worden ist, was um Scheidungen gegangen ist. Wir haben die frustrierten Männer gehört. Ein Grund, dass die Männer frustriert sind, zu Recht frustriert sind, das hängt auch nochmal, ich mache den Bogen zurück, zur Arbeitswelt, mit unserer gesellschaftlichen Rollenverteilung zusammen. Da sind nämlich die Männer nachher einmal mehr die Prellten. Sie haben es vielleicht selber eingebrockt. Sie haben mit ihren Frauen keine egalitäre Rollenverteilung gemacht und haben nicht 50% oder mindestens einen substanziellen Anteil Kind betreut, sondern haben sich ihrer Karriere gewidmet, haben sich den Rücken frei halten lassen von ihren Frauen, vielleicht gezwungenermassen, weil die Arbeitswelt nicht ermöglicht hat. Und jetzt sind sie die müssen in manchmal höherem Ausmaß und für lange Zeit Alimentenverpflichtungen angehen. Und weil sie nicht präsent sind in der Familie, verlieren sie die elterliche Sorge, weil die Frauen nicht mitmachen, weil die Männer ja vorher nicht präsent sind. Sie haben ja auch nicht Erfahrungen können sammeln mit den Männern, die präsent wären. Und darum sind die Männer halt in diesen beiden Bereichen dann wirklich die, die zu kurz kommen. Und da müsste ich halt vielleicht nochmal ein Appell an die Arbeitgeber im weitesten Sinn, dass man da einfach schaut, dass man die Teilzeitarbeit fördert. Ich kann das sagen, ich bin erzfreisinniger Bezirksrichter und nicht irgendwie ein Linker. Und ich habe immer Freude, wenn ich in meiner Mediation oder auch im Gerichtsalltag eben Leute habe aus der oberen Etage von den Unternehmen, wenn sich dann ein jammert und ich dann irgendwie meinen Satz noch kann sagen, das ist jetzt die Folge von unserer gesellschaftlichen Rollenverteilung und ich hoffe, dass das ganz, ganz ein kleiner Beitrag ist, dass irgendetwas in Gang kommt.
Also mein Gänsewort dem Thomas Daum, Direktor vom Arbeitgeberverband.
Also ich glaube, jeder hat auch eine gewisse Verantwortung für seinen Lebensentwurf, den er realisieren will. Und es gibt sicher kaum jemanden, der den Ideale aufsetzt, die können ein Piratenschiff bauen, den idealen Lebensentwurf realisieren können. Es ist zweifellos so, dass die Voraussetzungen für die kritischen Situationen besser werden, wenn sowohl Mütter als Väter eine Beziehung, vielleicht auch eine unterschiedliche intensive Beziehung, es ist vorhin gesagt worden, je nach Periode und so weiter, aber doch eine tragfähige Beziehung zu diesen Kindern haben. Und ich glaube auch, dass in der Mehrheit der Fälle, nicht in allen, aber in der Mehrheit der Fälle, dann auch die Stabilität von diesen Beziehungen dazu beiträgt, dass in einer Kampfsituation oder in einer Scheidungssituation die beiden Direktbeteiligten ein bisschen vernünftiger handeln, wieder, wenn eben der eine praktisch keine Beziehung hat und der andere sehr eine intensive, also in völliger Asymmetrie, dann muss gehandelt werden. Wenn man jetzt nochmal zurückspielt, den Ball ins Arbeitgeberlager, dann bin ich auch wiederum überzeugt, dass gibt wahrscheinlich mehr Angebote von Teilzeitstellen, weder dass man meint, man muss einfach auch danach fragen. Und ich komme nochmal zum gleichen Punkt zurück, man muss dann eben auch den Preis dafür zahlen. Also das heisst dann vielleicht...
Aber wieso macht man das nicht möglich, Karriere plus Kind?
Zum Teil ist der Preis nicht die Karriere, zum Teil ist der Preis, dass man halt zum Beispiel ein bisschen weniger verdient. Ich meine, das ist auch nicht mehr als recht, dass jemand, der 100% arbeitet, mehr verdient, wieder als jemand, der 80% arbeitet. Im Übrigen ist heutzutage praktisch in allen Personalabteilungen Binsenwahrheit, dass dass Teilzeitarbeit für den Arbeitgeber in der Regel attraktiv ist, wenn sie in eine betriebliche Organisation und so weiter reinpasst. Es sind auch wiederum Lernprozesse, wo alle Beteiligten, insbesondere natürlich die Männer, insbesondere die männlichen Vorgesetzten und Kollegen, müssen mitmachen, dass man nicht a priori meint, wenn jetzt jemand halt nur 80% ist, dass er dann eine Führungsposition sicher nicht wahrnehmen kann. Es gibt sicher Positionen, wo es kaum geht, aber es gibt x Positionen, wo das wirklich auch geht. Aber man muss allseitig dann sich auf diese Situation einstellen. Das, wie gesagt, ist ein Lernprozess, der noch einige Zeit wird gehen, wo aber man nicht immer nur den Arbeitgeber darf, den Ball zuwerfen, sondern da sind alle anderen genau gleich beteiligt.
Danke vielmals, Thomas Daum. Wir haben jetzt ganz viel schon über Arbeit und Scheidung und das Zusammenleben geredet. In Ihrem Buch, Walter Holstein, geht es unter anderem auch darum, wo das überhaupt anfängt, nämlich schon viel kleiner. So wie Sie das beschrieben, mir hat es natürlich ein bisschen Wunder genommen. Ich bin schneiden, was ich dann finde zur frühen Kindheit und nicht nur zu den gesellschaftlichen Ungleichheiten, die geschaffen werden, sondern solche, die allenfalls schon biologisch da sind. Und ich habe einen Artikel gefunden in einer Weltwoche vom März von diesem Jahr.
Bei der Geburt hat ein Mädchen durchschnittlich 11-mal mehr Gehirnmasse für Kommunikation und Verarbeitung von Emotionen zur Verfügung als ein Bub. In den ersten 3 Monaten nimmt die Fähigkeit von Mädchen, Augenkontakt herzustellen, um 400%, die von Buben um 0% zu. Der Unterschied wird beide ein Leben lang prägen. Mädchen beziehen ihr Selbstwertgefühl aus Umweltreaktionen und sind entsprechend einfühlsam, während das Wohlwollen der Umgebung für Buben nicht annähernd so wichtig ist. Zweck der angeborenen weiblichen Einfühlungsgabe: Beziehungen herstellen und Harmonie aufrechterhalten. Für den offenen Schlagabtausch ist die weibliche Biologie schlecht gerüstet. Das bedeutet nicht, dass Frauen nicht konkurrieren mit Geschlechtsgenossinnen und mit Männern, aber sie tun es mit kleinen Signalen: ignorieren, verspotten, Gerüchte streuen. Was ihnen abgeht, ist die unverhohlene Lust, sich von klein auf überall und jederzeit mit anderen zu messen, in Ringkämpfen, Wortgefechten und beruflichen Leistungen.
Walter Holstein, biologische Erklärungen sind ja wahnsinnig in. Würden Sie die da unterschreiben?
Nein, also das dunkt mir jetzt nach dem, was ich weiß, dass das meistens Klischee und Stereotype sind. Also was zum Beispiel stimmt, ist, dass Buben von Anfang an motorischer sind. Und was auch stimmt, ist, dass Mädchen eigentlich ja, von der Natur aus besser ausgerüstet sind. Also plötzlich ein Kindstod, Sterblichkeit in den ersten Monaten ist bei Buben wesentlich höher als bei den Mädchen. Und ein amerikanischer Therapeut und Männerforscher, der Herb Goldberg, hat einmal ein bisschen zynisch gesagt, die Buben, die sich dann relativ früh schon verabschieden, sind eigentlich die intelligenteren. Sie ersparen sich das ganze mühsame Männerleben.
Was heisst früh verabschieden? Also
wo dann in den ersten Monaten schon sterben.
Das wäre so etwas wie eine Vorahnung. Alberto Amand-Pischali, Sie sind Schulpsychologe und eine Diskussion, die auch ziemlich am Laufen ist, ist die, dass man sagt, in der Schule werden Buben genau durch die Art, eben, dass sie viel motorischer sind, zum Beispiel als Mädchen, oder viel weniger auf Sprache ausgerichtet sind, viel weniger auf Ruhigsetzen ausgerichtet sind, die werden in unserem Schulsystem benachteiligt. Bei Ihnen landen die Kinder, die je nachdem Schwierigkeiten machen, sind das Buben?
Also wir haben ungefähr 60% Anmeldungen von Buben und 40% von Mädchen, was natürlich auch sehr unterschiedlich ist, die Fragestellungen. Also Buben werden vor allem wegen Verhaltensauffälligkeiten angemeldet, werden wegen Impulsivität angemeldet, also niedrige Impulskontrolle, Konzentrationsschwierigkeiten, Aggressivität, Hyperaktivität. Mädchen sind vor allem Lernschwierigkeiten, Teilleistungsschwächen und so weiter. Das stimmt zum Teil. Ich glaube, wenig an biologische, also außer die offensichtlichen biologischen Unterschiede. Ich glaube, dass die Gesellschaft so strukturiert ist, und das ist seit Jahrtausenden so, dass Buben und Mädchen ihre Vorbilder nachahmen. Also Mädchen werden auch so erzogen, zum Mädchen sein und Frauen werden und Buben umgekehrt auch. Ich stelle fest, dass natürlich nicht, es ist einfach so, dass viel mehr Lehrerinnen, also weibliche Lehrpersonen da sind als männliche Lehrpersonen, vor allem in der Primarstufe. Das macht für mich nicht unbedingt einen Unterschied, sondern was ausschlaggebender für mich ist, in meiner Erfahrung, ist die Persönlichkeit von der Lehrperson. Ich stelle immer wieder fest, dass männliche Lehrpersonen sehr gut mit Mädchen auskommen und umgekehrt auch. Aber die gleichen Schwierigkeiten, die Ältere zum Teil mit Buben, die sehr aktiv und lebendig sind, die haben an Lehrerinnen zum Beispiel auch die gleichen Schwierigkeiten in der Schule.
Was sind das für Schwierigkeiten genau?
Es sind Schwierigkeiten, dass Kinder, also Buben, wirklich auch mehr stören, verhaltensauffälliger sind, hyperaktiver sind und vor allem andere Arten von Konfliktenbewältigung haben, wo natürlich auch schlecht ankommen, aber auch keine Resonanz findet in den Lehrpersonen. Lehrpersonen selber sind nicht in der Lage, Konflikte anders zu bewältigen und darum können sie ihre Schüler, in dem Fall Buben, weniger anleiten und begleiten in der Konfliktbewältigung.
Kann man das sagen, das können sie nicht, weil sie es gleich machen, wie es schon immer war? Also stillsitzen, aufpassen, folgen, das ist eigentlich nichts Neues, außer dass es früher etwa noch einen Satz heisse Ohren gegeben hat, wenn man dem Lehrer nicht gefolgt hat.
Genau, natürlich, gewisse Methoden sind nicht mehr erlaubt von den Lehrpersonen, aber ich stelle immer wieder fest, dass Kinder, also Buben in dem Fall, die zum Teil auch aggressiv reagieren, keine andere Möglichkeit kennen, um anders, überhaupt anders zu reagieren. Und da bekommen sie leider von der Lehrperson wenig Anleitung, wie sie ihre Konflikte anders lösen können. Vielfach werden sie zum Beispiel rausgeschickt und ihnen gesagt, sie müssen jetzt über ihr Verhalten ein bisschen nachdenken und vielleicht mit dem Gegner, wo sie gerade einen Streit haben, auch rausgehen und miteinander besprechen, was jetzt passiert ist. Allein. Und das finde ich nicht in der Ordnung eigentlich.
Was müsste sie?
Es müsste sein, dass Lehrpersonen auch in dieser Konfliktbewältigung ihre Kinder, ihre Buben begleitet. Und das wird zu wenig gemacht, weil selber die Lehrpersonen damit überfordert sind.
Ist es denn ein Problem von der Lehrerinnen? Ist es generell eins? Ist es eins vom Schulsystem? Was müsste ändern?
Nein, ich denke, das Schulsystem kann mehr oder weniger besser sein. Ich würde, wenn ich das könnte, auch etwas ändern. Aber für mich liegt wirklich an der Persönlichkeit der Lehrpersonen. Ich persönlich, wenn ich etwas könnte ändern, würde ich zum Beispiel in der Lehrerausbildung ansetzen und dort mehr für Persönlichkeitsbildung auch machen.
Was würde das konkret heißen?
Es würde konkret heißen, dass Lehrpersonen, also angehende Lehrer und Lehrerinnen, mehr auch selbst erfahren, was das heißt, Konfliktbewältigung, Konflikte lösen, kooperieren statt konkurrenzieren und so weiter.
Danke vielmals, Alberto Aban. Ich gehe noch zum Vater, der zwei Kinder hat in diesem Schulalter, zum Benz Friedli. Wie seht ihr das? Ist euer Bub unter den Knoten?
Nein, ist ein bisschen Modethema. Ich würde jetzt also noch nicht hypern. So wie die Benachteiligung der Männer zuerst, von der Herr Holstein oder Herr Theuner da sehr erfolgreich betrieben. Und zum Teil finde ich es auch wichtig, dass gewisse Themen auf das Tapet kommen. Zum Teil ist es aber einfach auch eine Marktnische, die jetzt da neu eine Marktlücke, die bewirtschaftet wird, die armen Männer. Und jetzt kommt noch neu dazu die armen Buben. Also mein Bub nimmt keinen Schaden. Ich habe ein Mädchen in der vierten Klasse, einen Bub, der jetzt in die zweite kommt. Und mir fällt schon auch ein bisschen auf, dass Joe ein bisschen mehr auf sie ausgerichtet ist. Sie ist eine, die zielgerichtet Leistung abliefert und die Rechnungen ausfüllt, die gerade gefragt sind. Und er ist ein bisschen verträumter und ein bisschen breiter interessiert als sie. Er sieht irgendwo vor uns ein Maschinchen und überlegt sich, wie ich jetzt das funktioniere und vergisst dann vielleicht die eine oder andere Rechnung. Es muss sein, das ist auch schon wieder so ein Gender-Klischee, oder? Das brave Mädchen und der Bub, der will wissen, wie ein Maschinchen funktioniert. Das ist ein bisschen so. Aber dass jetzt mein Bub furchtbar würde ich Schaden nehmen, weil ihm die Schuhe ein bisschen weniger Ring geht als eine Tochter, das finde ich nicht. Und wenn es denn so wäre, dass unsere Volksschulbuben ein bisschen benachteiligen, dann darf das jetzt auch noch mal ein paar Jahrzehnte so sein, solange noch alle CEOs in der Schweiz Männer sind, alle Kaderpositionen von Männern besetzt sind, solange man heute nur Bundesrätin werden kann, wenn man auf das ganze Kinderleben verzichtet oder erst als Grossmutter wie Frau Galmire, solange noch so viel die Welt von Männern bestimmte Welt ist und die Wirtschaft, dann dürfen wir jetzt ruhig noch das zeitliche die Mädchen in der Schule bevorteilen, da geht die Welt also noch nicht unter.
Markus Theuner, Sie sind angesprochen vom Männer-CH.
Es geht nicht ums Jammern und es geht nicht ums Beklagen, dass die Männer arme sind. Bin ich ganz einverstanden mit Ihnen, Benz Friedli. Ich glaube, euer Bub und euer Mädchen hat es einfach gut getroffen, weil es und er eine männliche Bezugsperson im Alltag hat. Der klassische Normalfall in der Schweiz ist, dass immer noch die Mutter die Hauptverantwortung übernimmt für die Kinderbetreuung und dann im Kindergarten eine Kindergärtnerin verantwortlich ist und der Primarschule eine Primarlehrerin. Das heisst, das normale Schweizer Kind sieht bis 12 Jahre eigentlich nicht eine männliche Bezugsperson, die nach ist, wo man sich daran reiben kann, die durchblutet ist.
Was glauben Sie denn, was anders wäre?
Und das ist ein Mangel. Also, Ich bin auch nicht Freund von Theorien, die irgendwie der Biologie allzu viel Macht zuschreiben, aber trotzdem muss man ja nichts dazu tun, als gäbe es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es ist ja offensichtlich, dass Männer und Frauen irgendwie anders sind und es macht einen Unterschied. Und genauso wenig, wie eben Väter keine männlichen Mütter sind, sondern mit ihrer Väterlichkeit eine ganz eigene Qualität mitbringen, bringen auch Lehrer als männliche didaktische Personen eigene Qualitäten mit ein, die wichtig sind. Es geht nicht ums Ausspielen von weiblichen oder männlichen Qualitäten, sondern ums Anerkennen, dass beides wichtig ist und dass wir als Gesellschaft eine Verantwortung haben, dass unsere Kinder von beiden Qualitäten können profitieren und von beiden Qualitäten satt werden. Und das ist heute nicht der Fall. Und das sind Defizite, die sich bemerkbar machen. Ich sage nur Beispiel Jugendgewalt, Jugendalkoholismus, Themen, die uns wahnsinnig beschäftigen, wo aber kein Zusammenhang hergestellt wird zwischen Loch an Männlichkeit, an Väterlichkeit und dem Phänomen von späterer Orientierungslosigkeit, wo ich ganz direkten Zusammenhang sehe.
Thomas Daum, Sie haben ganz am Anfang gesagt, ihr habt eure Kinder quasi mit der klassischen Rollenverteilung grosszogen, sie haben 100% geschafft, haben ihre Kinder ein Defizit?
Also ich will jetzt gleich Herrn Friedlich recht geben, das hat für mich schon auch noch einen gewissen Marketing- und Modeaspekt und ich würde jetzt mal schlichtweg bestreiten, dass die Männer so absent sind, wie das zum Teil jetzt da geschildert worden ist. Jetzt wundert mich auch, dass man zum Teil Zusammenhänge nur einseitig herstellt. Also wenn ich jetzt höre, das ist ja auch ein öffentlicher Diskurs, wie jetzt das schlimm sei, dass in der Unterstufe insbesondere nur Frauen praktisch noch Lehrpersonen sind, dann blättere ich 30 Jahre zurück und dann müssen wir sagen, dort sind praktisch nur Männer gewesen, durchgängig in der ganzen Schule. Und wenn die Theorien stimmen würden über die Beeinflussung, dann hätten wir eine ganze Generation von Hetären hergezogen, so von TAF, quasi Satansweiber, wo dann den Tarif erklärt hätte. Es ist ja überhaupt nicht so der Fall. Also da wird zum Teil wirklich übertrieben und nochmal, die Männer sind auch in der Familie bedeutend präsenter, wie jetzt das ein bisschen den Eindruck gemacht hat. Also wenn ich jetzt meine Person nehme, gebe ich offen zu, meine Frau hat mehr gemacht in der Familienarbeit.
Hat es ein Kind geschafft?
Ich glaube nicht. Ich bin bis zu einem gewissen Grad präsent gewesen, unterschiedlich präsent gewesen, aber man kann dann zum Beispiel auch schauen, dass man halt wirklich alle Ferien mit den Kindern macht oder man kann sonst mit gewissen Massnahmen mögliche Defizite versuchen zu kompensieren. Und auch wenn ich jetzt so schaue in meiner Nachbarschaft, wo es einige jüngere Familien hat, also wo dann noch Kinder in zum Teil Kindergarten, Primarschule sind, also da sehe ich Väter durchaus engagiert und halt vielleicht nicht so, wie das den einen oder anderen Bildern entspricht, aber dass man jetzt da daraus schließt, es ist so quasi eine vaterlose Gesellschaft, wo am Ende ist, also dass der Titel hat er schon damit schon gebraucht, ich glaube, das ist einfach nicht die Realität. Wir müssen ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Schlusswort zu dem Thema, Walter Holstein.
Ich meine, die Kirche im Dorf zu lassen, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht persönliche Erfahrungen einfach verabsolutieren. Also ich meine, das, was gesagt worden ist, auch in Bezug auf vaterlose Gesellschaft, auf den ganzen Erziehungsprozess, dass eigentlich immer mehr ein weibliches Ghetto, das ist belegbar. Es gibt auch Studien, zum Beispiel aus Deutschland und aus Amerika, wo belegen, dass in dem Moment, wo es halt auch männliche Lehrer in Schule hat, der Schulerfolg von Buben grösser wird.
Aber eben,
im Moment ist ja einfach, dass Mädchen wesentlich besser in der Schule sind als Buben. Dass praktisch alle, die Probleme machen, wo Schulversager sind, Buben sind. Und ich meine, das hat soziale Konsequenzen, das hat ökonomische Konsequenzen und das sollte man nicht einfach irgendwie kleinreden und so tun, als sei das eigentlich nicht Wirklichkeit. Ich meine, das ist, glaube ich, auch ein Schweizer Problem. In anderen Ländern hat man das schon lange als Problem erkannt. Also im angloamerikanischen Bereich hat man inzwischen von Boys Turn, also dass man jetzt auch für Buben etwas muss machen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Notwendigkeit und das ist nicht irgendein Propagandatrick von Herrn Theunert und von mir.
Gut, die Frage ist, ob dann nachher man alles muss ausgleichen, Männer, Frauen gleich viel müssen her, zum Beispiel auch die Ausbildung, oder ob man so Vorschläge annimmt, wie die von Alberto Ammann, der sagt, ja, man muss schauen, dass die Leute, die mit den Kindern zusammenarbeiten, anders ausgebildet sind. Ich werde die letzten 20 Minuten von dieser Sendung noch investieren für das Thema Identität von Mann. Also, dass wir jetzt wirklich nicht über Beziehungen und Mann und Frauen schwätzen, sondern über sie alle höchst persönlich. Und sie daheim könnt noch eine anrufen auf 0848 440 222 zu der Frage, wie steht es eigentlich um ihre Identität als Mann? Haben sie Mühe mit ihrer Männlichkeit? Was ist denn heute überhaupt der richtige Mann? Sind Männer orientierungslos, wie man auch immer wieder hört? Oder müssen ganzen Haufen verschiedenen Erwartungen entsprechen? Leute, ja, mit ihrer Meinung genau zu dem Thema 0848 440 222. Etwas, was man immer wieder hört, ist ja die Frauen. Die Frauen, die wollen auf der einen Seite, wenn es eben der fürsorgliche Vater und der Softie zu einem gewissen Grad, auf der anderen Seite muss der Vater auch erfolgreich sein im Beruf, er muss etwas darstellen, man will stolz sein auf ihn. Wie ist das? Ich frage sie alle in der Runde, sind ihr überfordert, Markus Theunert?
Mir dünkt die Entweder-oder-Fragen immer heikel. Also, möchte jetzt die Frau der Macho oder möchte sie der Softie? Ich glaube, Frauen möchten, und ich glaube, das möchten Männer selber auch, sowohl als auch sein und sowohl als auch haben. Also, klar möchte ich irgendwo fordernd sein oder eine gewisse Aggressivität leben können, aber klar möchte ich auch mal irgendwo mehr an die starke Schulter anlehnen können. Das sind für mich keine Widersprüche. Ich persönlich erlebe mich schon als sehr stark gefordert. Also ich habe einen Höllenstress und sehr wenig Zeit für all die Sachen, die ich möchte leben. Also mir ist Beruf wichtig, ich möchte etwas erreichen im Beruf, mir ist Partnerschaft wichtig, ich möchte mich auseinandersetzen mit meiner Partnerin und dort auch vorwärts kommen, eine tragfähige Beziehung aufbauen. Mir ist Tanzen zum Beispiel wichtig, gewisse Körperlichkeit, Sport, Naturerfahrungen. Mir sind Freunde wichtig, auch männliche Freunde, aber auch der Kontakt mit Freundinnen. Also eine ganze Reihe von Sachen, die ich schwierig finde, das unter den Hut zu kriegen und irgendwo eine gescheite Balance zu finden. Ich erlebe es weniger als Überforderung, als so ständiges Tänzeln und balancieren und schauen, dass es etwa so alles genug belebt ist.
Herr Daum, wie steht es um Ihre Identität als Arbeitgeber, Verbandsdirektor?
Also ich habe kein...
Und Mann vor allem.
Ich habe eigentlich kein Problem, aber ich will rasch anschliessen an das, was jetzt gerade gesagt worden ist. Sie tänzeln. Und das ist jetzt so rausgekommen, auch von der Fragestellung her, wie wenn das ein Stress ist, wie wenn es eher negativ ist. Ich würde sagen, das ist einer der grossen Fortschritte, die wir gemacht haben in den letzten, ich weiß nicht wie viel, zig Jahren. Dass wir heute eben die x Optionen haben, die wir können verlagern von Beruf, von Freunden, von Sport, von Kultur und ich weiß nicht was alles. Gehen wir 2-3 Generationen zurück, da hat eine Person, ob jetzt Mann oder Frau, vielleicht 2 Optionen gehabt. Wir haben jetzt 100 Optionen. Jetzt sollen wir uns noch einmal positiv dazu einstellen, dass wir die 100 Optionen haben. Wir müssen auch damit lernen umgehen. Das ist wahrscheinlich etwas, was wir noch nicht so ganz beherrschen. Wir müssen zu unserem Entscheid stehen, wenn wir mal entschieden haben, wir machen da einen Schwerpunkt. Aber ich sehe da überhaupt nichts negativ, sondern ich sehe primär etwas Positives, wo allerdings der Einzelne mit seinen Entscheidungen, mit seiner Verantwortung auch fordert.
Geht es um Urs Glur, Bezirksrichter, wie steht es um Ihre Identität?
Also ich habe mit der Identität als Mann eigentlich auch kein Problem. Ich kann dort anschliessen, wo der Theunert aufgehört hat. Es ist ein zeitliches Problem, einfach alles unter einen Hut zu bringen. Ich habe selber hohe Ansprüche an mich als Berufsmann in den verschiedenen Facetten, wenn ich beruflich tätig bin. Ich habe aber auch hohe Ansprüche an mich als Familienvater und hohe Ansprüche an mich selber als Partner und Ehemann und das alles zeitlich unter einen Hut zu bringen, das finde ich etwas gewaltig Schwieriges.
Fragen wir die anderen mal noch ein bisschen. Vielleicht hat man Schwierigkeiten mit seiner männlichen Identität, wenn man Hausmann ist, Benz Friedli.
Das ist auch gerade eines von diesen Modethemen und da wird in die Augen gefragt, ob ich ja der Hausmann bin. Ob das stimmt, dass man keinen Sex mehr hat als Hausmann. kann ich beruhigen. Es gibt neuerdings zum Glück auch amerikanische Studien, die genau das Gegenteil sagen, die sagen, je mehr Mann im Haushalt helfen, desto mehr wollen ihre Partnerinnen mitten ins Bett. Das sind alles so mich nervt die Frage, wie ich mich als Mann definiere. Nein, sie nervt mich nicht mal, sie langweilt mich, weil ich definiere mich nicht als Mann. Kann ich mich vielleicht mal als Mensch definieren? Ich definiere mich als Vater, als Hobbyschüttler, als Fenchelgratin-Kocher, als IB-Fan. Aber das ist für mich wirklich, dass die Männlichkeit, der Stress, den da alle scheint zu haben mit dieser Rolle, das interessiert mich gar nicht. Ich bin ganz viele Sachen, aber Mann interessiert mich echt gar nicht. Und mir eine Frau geht es ähnlich. Die schaut zum Beispiel für das Leben gerne Pimp My Ride. Das ist etwas sehr Männliches.
Vielleicht müssen Sie erklären, was es ist.
Das ist so eine Auto-Aufmotz-Show auf MTV. Ich höre irgendwelche lesbische Liedermacherinnen, die sie Vögel bekommt, weil sie sie so furchtbar soft und langweilig findet. Das hat alles Platz, wenn man mal aufhört, sich als primär als Frau oder als Mann zu definieren. Und wenn man das aufhört, dann ist man erst noch der Kind. Ein besseres Vorbild, mein Bub ist heute Morgen mit einem rosaroten T-Shirt in die Schuhe und das finde ich so geil. Das ist so unmännlich, das ist so gut.
Walter Holstein, Professor für politische Soziologie. Ist es gar nicht nötig, dass man da wahnsinnig genau weiss, was man jetzt für eine Identität hat? Es würde länger einfach Mensch sein und zu sein, wie man gerne möchte und ist?
Nein, das ist natürlich ein Stück weit einfach blödsinnig, weil ich meine, wir kommen ja nicht als Menschen auf die Welt, wir kommen jetzt einfach einmal weiblich oder männlich auf die Welt und eine ganz geringe Population kommt als Zwitter auf die Welt und man muss, was der Herr Ammann sicher noch ein bisschen besser kann erklären, man muss einfach eine Geschlechtsidentität sich erwerben. Also man muss wissen, wer bin ich als Bub und was ist ein Bub und wer bin ich als Mädchen und was ist ein Mädchen, dass man da heute nicht mehr Gott sei Dank so enge Vorstellungen haben wie früher, ist eine ganz andere Geschichte, aber man kann nicht einfach sagen, ich bin nur Mensch, das geht nicht.
Wir fragen ihn, Alberto Ammann, reicht es einfach Mensch zu sein?
Ich glaube zum Teil auch. Also ich fühle mich zum Beispiel sehr wohl in meiner Haut. Ich fühle mich natürlich auch als Mann wohl in meiner Haut. Ich merke aber, dass es schon anstrengender geworden ist, das Leben, wie heute hier ist, auch komplex mit all den Anforderungen, die wir haben. Ich will aber auch eher als Mensch da sein und nicht... Ich bin gegen eine Rolleverteilung, gegen eine Rolleidentifikation. Ich denke, je mehr ein Mann kann auch weich sein, aber auch sehr, sehr heftig und bei seinem Gefühl und auch Wut, wenn nötig ist, kann sein. Aber eine Frau umgekehrt auch, finde ich es eine Ergänzung. Und ich bin vor allem für nicht eine Konkurrenz zwischen den Geschlechtern, sondern für eine Kooperation.
Also auch, dass man nicht sagt, die Frauen fordern alles von einem. Also, oder ist es schon ein bisschen so?
Es ist schon ein bisschen so, aber ich stelle mich die Herausforderung gern und ich bin bereit, auch quasi andere Bereiche, Lebensbereiche, Erfahrungen mit anderen Menschen, auch Frauen zu machen, wo ich im Moment noch nicht kann, noch nicht beherrsche, noch nicht kenne und das ist für mich das Leben einfach eine grosse Herausforderung.
Danke, Alberto Ammann. Der Markus Zeunert vom NRCH hat sich angemeldet zu dem Thema.
Ich wehre mich gegen den Helikopterflug auf den Gipfel von der Menschwerdung, der hier irgendwo propagiert wird. Natürlich geht es in menschlichen Entwicklungs- und Riffungsprozess darum, Mensch zu werden. Ja, aber um Mensch werden können, muss man zuerst eine geschlechtliche Identität entwickeln. Und nicht nur entwickeln, sondern erarbeiten. Das ist ein relativ mühsamer, schwieriger, schmerzhafter Prozess auch. Ein sehr freudiger und herausforderungsreicher Prozess natürlich auch. Ich stelle einfach fest, dass Männer eine ungeheure Tendenz haben, dort die Abkürzung zu nehmen. Und eigentlich nicht bereit sind, zu grossen Teilen sich mit ihrem Masi auseinanderzusetzen. Sie stellen das nicht in Frage, sie diskutieren das auch nicht mit anderen Männern, sie nehmen gewisse Männerrollen einfach als gegeben hin. Vielleicht drehen sie es gerade ins Gegenteil oder behaupten, es interessiert mich gar nicht.
Aber oder man redet überhaupt nicht, oder? Also okay. Mir hat jemand gesagt, der mit mir arbeitet, gesagt, Frauen wollen immer reden, wieso müssen wir auch immer reden?
Ja, also dass die Formen von weiblichen Auseinandersetzungen imitiert werden müssen, glaube ich auch nicht. Es gibt andere Formen, wie sich Männer um ihre Geschlechtsidentität können kümmern und sich damit auseinandersetzen. Aber irgendein Prozess braucht es und dort gibt es keine Abkürzungen. Das kommt früher oder später auf den Tisch und ich hoffe, dass es allzu mehr Männer gibt, die das früher als später anpacken. Nämlich denen, wenn es noch Freude macht und nicht denen, wenn es nur noch um Trauerarbeit geht, nach Scheidung, nach Jobverlust bei Krankheit.
Es gibt noch ganz viele Themen, die ich wahnsinnig gerne mit Ihnen besprochen hätte. Eins, das ich gleich noch anschneiden möchte, ist, wir haben gesagt, ob jetzt das effektiv ist, weil man Mühe hat, sich zu orientieren, wer man eigentlich ist als Mann oder als Mensch oder weil es ist, weil Zeit fehlt. Der Druck, der auf den Männern lastet, wahrscheinlich auch auf den Frauen, auf uns allen, was hat der für Folgen? Kein Sex mehr. Stimmt ja nicht, hat der Benz Friedrich gesagt.
Ich kann.
Jetzt haben Sie mich verwünscht.
Jetzt haben Sie mich auf den falschen Fuß verwünscht, genau. Männer, die sich auseinandersetzen und die neue Formen, abseits von der traditionellen Trampelpfade, also so der Mann als Ernährer, als Alleinernährer auch bewegen, die haben nicht unbedingt eine hohe gesellschaftliche Anerkennung, was sie zu erwarten haben, und auch nicht unbedingt viel Geld. Aber tatsächlich haben sie natürlich mehr Lebensqualität und eine bessere Sexualität. Also die Studien, die ich kenne, Benz Friedli, sind wesentlich zahlreicher, die sagen, dass Männer, die nicht traditionell männliche Identität haben, sondern dort zu arbeiten, irgendwie die Grenze ein bisschen lockerer zu setzen, dass das im Beziehungs- und im Sexualleben zuträglich ist. Ja.
Gut, das hat er ja auch gesagt.
Mhm. Er hat einfach auch noch das Gegenteil zitiert und ich habe vom Gegenteil, dass Frauen mit irgendwie weichen Männern nichts haben wollen, sexuell, das ist mir nicht so vertraut, mir ist das Gegenteil vertrauter.
Was, dass Sie mit wem wollen Sie etwas haben? Ich glaube, wir meinen das Gleiche, oder?
Ja.
Stimmt mit dem Sex?
Ja, ich kann nur von mir reden. Ich glaube, wir sind uns einig. Wir sind da ein bisschen falsch verstanden. Aber es gibt ja zu allem eine Studie.
Gut, wunderbar. Also, verlassen wir... Ah, der Herr Daum wird sich noch melden, der Direktor vom Arbeitgeberverband.
Sie haben den Druck angesprochen, wo sowohl Männer wie Frauen so schrecklich darunter leiden. Und mich tut man auch ein bisschen relativieren und immer wieder auch ein bisschen historische Dimensionen denken. Also wenn man zurückdenkt, so die Generation von unseren Eltern oder Grosseltern, vor allem die, die dann vielleicht nicht das Glück gehabt haben in der Schweiz, die haben dann noch ganz andere Drücke müssen aushalten. Und ich halt dann und wenn mal ein bisschen den Eindruck, weil wir nicht mehr so viele existenzielle Probleme haben, fangen wir an, dann Probleme konstruieren, die gar nicht unbedingt vorhanden sind. Also so der Jammer-Tendenz möchte ich doch auch ein bisschen widersprechen, wo da dort ein bisschen einreisst.
Also wir sind ein bisschen verwöhnt?
Ja, das geht in die Richtung. Wir klönen auf einem sehr hohen Niveau.
Danke, Thomas Daum. Ich möchte die Möglichkeit noch einen Anrufer geben, sich zu melden. Am Telefon ist der Richard Baumann aus Flawil. Guten Abend, Herr Baumann.
Guten Abend.
Und wie sieht es denn aus bei Ihnen?
Zu dieser Frage, wie wird man wahrgenommen werden oder wird man als Mann wahrgenommen, kann ich sagen, ich würde gerne als Mensch wahrgenommen werden. Und das schließt ja nicht aus, dass ich auch als Mann wahrgenommen werde. Ich habe vorhin etwas gehört in der Diskussion rein, wo es geheiss hat, ja, eben, wenn jemand hier auf Familienmann macht oder Teilzeitfamilienarbeit, dann wird er als Softie wahrgenommen oder wie auch immer. Das kann sein, das war vor 10 Jahren so gewesen, als ich das auch gemacht habe, bei 44, wo die Kinder klein waren. Da hat man am Stammtisch vielleicht nicht mehr viel mit können reden, oder man ist vielleicht auch nicht mehr am Stammtisch. Mit dem Alter, jetzt 10 Jahre später, wenn ich wieder an den Stammtisch gehe, dann merke ich, dass sich meine Kollegen auch mit diesen Sachen auseinandersetzen und dann auch über so Sachen offen diskutieren, wie sie jetzt auch sich mit der Familie auseinandersetzen und das auch lösen. Ich merke das im Job als Chef oder mit meinen Leuten, die ich habe, auch in der Führung, die dann zum Teil Frauen sind, oder mit meiner Partnerin, die auch in einer Chefposition ist. Das geht nicht darum, ob man Frau ist oder Mann, sondern eben Mensch. Und ich glaube, mit dem können wir in der Familie sehr viel Gutes machen.
Danke vielmals, Richard Baumann. Es ist 7 Minuten vor 10 Uhr. Wir haben satte 2 Stunden fast schon über die Männer diskutiert. Ich möchte Sie alle gerne zum Schluss in dieser Runde noch fragen, was würden Sie den Männern daheim sagen? Wie kann man auf eine gute Art ein Mensch sein und dort drin ein Mann sein, ausleben, vielleicht Sachen, die ihr den Männern würde das Herz legen? Von Ihnen an, Sie sind der Männer-Profi, Markus Theunert. Was würden Sie den Männern mit auf den Weg geben?
Ich habe mal gesagt, der richtige Mann ist der, der sich nicht ständig fragt, was ein richtiger Mann ist. Ich wünsche allen Männern, die hier zuhören, dass sie den Mut haben, einem eigenen Bauch zu folgen und ihr Ding durchzuziehen, was auch immer das ist, unabhängig davon, ob sie äußere oder innere Erwartungen erfüllen.
Danke, Markus Theunert. Ich gehe zum Benz Friedli, Hausmann.
Es gibt eine Lustzeit, man darf heute als Mann ganz viel. Das stimmt, was der Mann am Telefon gesagt aus Flavio. Vor 15 Jahren war man als Hausmann zum Beispiel noch so eine Softie gewesen. Birkenstöcke und Latzhosen und Liegevelo Pflicht. Heute kann man ganz anders sich zum Beispiel anlegen und braucht keine rot geränderte Brille für Hausmann zu sein. Man kann heute ganz viel, man kann Gangster-Rap hören, man kann ein Schubmatch primitiv mögen und am nächsten Tag ist man wieder der Frauenversteher. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Das ist die Lustzeit. Das andere ist die Pflichtzeit und dort versagen die meisten Männer in den Familien unterstützt eure Frauen wirklich. Tut nicht nur auf 90% reduzieren, sondern packt an, putzen, scheisse. Tut das Bett neu anziehen, wenn ein Kind morgen um 5 Uhr ins Bett verkotzt. Macht wirklich, dass eure Frau unbeschwert arbeiten kann. Und dann gibt es wieder einen Preis am Schluss. Die Kinder sehen aufwachsen und erleben aufzuwachsen. Das ist das Schönste, das ist das Beste, was man erleben kann.
Danke, Benz Friedli. Walter Holstein, Professor für politische Soziologie.
Ja, sich nicht so selbstverständlich nehmen, ein bisschen mehr über sich nachdenken, auch kritisch sein, fantasievoller sein, das wäre so mein Rezept.
Danke vielmals. Alberto Amann-Pisciali, Schulpsychologe.
Ich denke auch, dass es wichtig wäre, dass Männer ihre Identität suchten, weil ich denke auch, dass, was Herr Tonner gesagt hat, dass wenn Mann weiss, was seine Identität ist, was er auch ist und Frauen auch, kann man sich besser begegnen. Ich würde vielleicht auch etwas anderes sagen, dass wenn ich jetzt die Finanzsprache will brauchen, dass Beziehung mit den eigenen Kindern eine langfristige Investition ist, indem man am Schluss nicht eine Rendite hat, sondern Liebe, die zurückfließt, Zufriedenheit, Genugtuung und auch Glück.
Danke vielmals, Alberto Amann. Thomas Daun, Direktor vom Arbeitgeberverband.
Ja, wir haben einen Haufen Möglichkeiten, sage ich jetzt als Frauen als Männer, und man sollte diese Möglichkeiten nutzen. Wir können selbstverständlich nicht alle. Wir haben eine Wahl zu treffen. Wir sollten zu dieser Wahl stehen. Sollten uns als Männer nicht wahnsinnig wichtig nehmen, wie das dann und wenn uns eingeflüstert wird. Und sollten vor allem auch den Frauen genau die gleichen Rechte geben in der Wahl, in der Partnerschaft und so weiter, wie wir sie selber auch beanspruchen.
Danke vielmals. Und das Schlusswort jetzt zu Urs Glor, Bezirksrichter und juristischer Mediator.
Also ein Schlüssel zu mehr Zufriedenheit und wo viele Probleme könnte lösen, ist halt wirklich die egalitäre, möglichst egalitäre Verteilung von der Erwerbs- und der Hausarbeit. Oder mindestens müsste man sich dann bewusst sein, wenn man miteinander eine freie Wahl getroffen hat und das nicht egalitär gemacht hat, dass es vielleicht in einer späteren Lebenslage auch gewisse Konsequenzen mit sich bringt.
Danke vielmals. Danke vielmals, dass Sie alle hier im Studio gekommen sind zur Diskussion vom Thema «Der benachteiligte Mann?». Fragezeichen, das war das Doppelpunkt-Forum.
Und das Doppelpunkt-Forum von der Karin Frey können Sie jederzeit im Internet nachlesen unter drs1.ch und dem Stichwort Doppelpunkt. Sie können sie aber auch als Doppel-CD bestellen für 40 Franken, zum Beispiel unter radiokiosk.ch.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten einen Podcast von DRS 1.